Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ein altbekanntes Sprichwort der deutschen Sprache, aber wenn man auf das Formel-1-Rennen am Wochenende in Austin schaut, ein sehr passendes Sprichwort. Denn Charles Leclerc konnte den kleinen Zwist zwischen Max Verstappen und Lando Norris beim Start galant ausnutzen, sich in Führung setzen und diese Führung nie wieder abgeben. Sein achter Sieg in der Formel 1. Und alle haben natürlich trotzdem nur über eins gesprochen, nämlich die Situation in Runde 52 zwischen Max Verstappen und Lando Norris, als Lando Norris über außen in Kurve 12 vorbei wollte, in der Kurve nicht mehr vorne war, vorher aber schon, ja, Verstappen sehr spät gebremst hat, ihn dann halt mit einem typischen Move in Austin nach außen gedrängt hat, Norris über außen überholt hat und zwar neben der Strecke eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat und am Ende die großen Diskussionen losgingen, wie das denn alles sein kann. Wir versuchen das für euch einzuordnen, nochmal vielleicht ein paar neue Blickwinkel drauf zu geben und natürlich noch viel mehr zu besprechen zum großen Preis der USA. Und dazu begrüße ich erstmal meinen Co-Moderator Dennis Lewandowski. Hi Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Ja, diese Situation zwischen Verstappen und Norris, über die werden wir gleich noch sprechen. Aber die erste grundsätzliche Frage nach diesem Wochenende, die ich dir stellen möchte, war das der erste Sargnagel in die kleinen WM-Hoffnungen von Lando Norris?
Ja, ich befürchte es fast. Also vor dem Wochenende und auch in unserer Vorschau-Folge habe ich ja dann doch mich hinreißen lassen, dann den WM-Kampf doch irgendwie so ein bisschen zu eröffnen aus meiner Sicht. Und ja, das war dann schon ein deutliches Zeichen, dass zumindest Max Verstappen im Red Bull, da werden wir, denke ich, später vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wieder da ist. Und jetzt wird es brutal schwer für Lando Norris. Und Austin war, glaube ich, ein Fingerzeig, dass Max Verstappen das wahrscheinlich doch nicht mehr hergeben wird.
57 Punkte Abstand hat Norris jetzt auf Verstappen. Also da muss schon eine ganze Menge passieren. Frühestens aber in Brasilien kann Max Verstappen Weltmeister werden, denn da haben wir ja auch schon wieder den nächsten Sprint. Ja, wenn man darauf schaut, was die beiden unterscheidet, dann ist es vielleicht am Ende diese kleine Spur Cleverness, diese kleine Spur Abgewichstheit, dieses kleine Etwas, was Norris noch gar nicht haben kann wahrscheinlich, weil er zum ersten Mal in einem WM-Kampf ist und Verstappen dieses ganze Spiel schon öfter gespielt hat. Das bringt uns unweigerlich zu mehreren Szenen in diesem Rennen. Einmal natürlich in Kurve 1 beim Start, als beide eigentlich ganz gut wegkamen, sich Verstappen ein bisschen mehr auf Norris konzentrierte als auf Leclerc und ihn dann in Kurve 1 hat schon mal weit gehen lassen. Nun in Kurve 1 gehen die Stewards da jetzt nicht so gegen vor, deswegen gab es da keine Untersuchung oder keine Strafe. Dann haben sie mehrere Runden vor dem Klimax in Runde 52 gegeneinander gekämpft. Norris hat alles dafür getan, vorbeizukommen, hat das nicht geschafft. Dann hat er die Brechstange ausgepackt in Kurve 12, dann kam die Situation, die ich gerade beschrieben habe und dann eben auch die Strafe. Bevor wir über die Strafe per se sprechen, über Sinn und Unsinn dieser Strafe, ich finde, es ist noch einmal mehr zutage getreten tatsächlich, was eben dieser kleine Unterschied ist zwischen jemandem, der sowohl dreifacher Weltmeister ist, als auch schon harte WM-Kämpfe hinter sich hat und einem, der dann noch reinwachsen muss und der, glaube ich, aber auch noch, Dennis, sehr viel dazulernen muss, wenn er denn wirklich mal Weltmeister werden will.
Ja, das war wieder eine eindrucksvolle Präsentation von Max Verstappens Können, was das Thema Duell angeht. Er hat gleich zu Kurve 1 am Start, da hat er Lando Norris einfach ausgetrickst. Lando Norris hatte selber die Möglichkeit, diese Situation eben zu verhindern, ist nicht mit der letzten Entschlossenheit nach innen gezogen, hat Max Verstappen da die Lücke gelassen und der hat sie natürlich brutal ausgenutzt. Und auch im hinteren Duell, im späteren Rennverlauf, auch da hatte man nicht wirklich das Gefühl, dass Lando Norris, sobald er im DRS-Fenster angekommen war, wirklich eine Idee hatte, wie er da dran vorbeikommt. Max Verstappen hat das immer wieder clever gecovert, wirkte sehr sicher und ich für meinen Teil, und das hatte ich auch in unserer Watchparty gesagt, hatte dann auch so ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt ganz, ganz schwer für Lando Norris und Max Verstappen scheint das doch gut im Griff zu haben. Ja, und am Ende macht Lando Norris dann ein Manöver, wo ich auch sagen muss, und du hast gerade gesagt, über die Strafe selber sprechen wir ja später, wo ich aber auch sagen muss, ja, es wirkte verzweifelt und es ist auch meiner Meinung nach mit einem Tag Abstand auch vielleicht nicht die Stelle und vor allen Dingen nicht die Seite, nämlich die Außenseite, von der er da kommt, die da wirklich erfolgsversprechend war. Und das zeigt einmal mehr, Max Verstappen ist aktuell Lando Norris im direkten Duell eben noch voraus. Und ja, Lando Norris kann nur daraus lernen, kann seine Schlüsse ziehen, hat, wie ich finde, schon wesentlich besser ausgesehen, was das Thema angeht, ruhig bleiben, was das Thema angeht, seine Chance suchen, ist nicht hektisch geworden eine ganze Zeit lang, hat es immer wieder vernünftig gemacht, auch nicht riskiert, irgendwo reinzustechen. Ja, und am Ende, als ihm langsam die Runden ausgingen, dann eben das Manöver, über das im Endeffekt alle sprechen. Aber unterm Strich, glaube ich, kann man schon sagen, stand Austin, Max Verstappen im Duell direkt immer noch der Clevere und immer noch so einen kleinen Schritt voraus. Und da muss Lando Norris noch ein bisschen nachlegen und weiter an sich arbeiten.
An diesem Wochenende hat ja auch einiges noch hohe Wellen geschlagen, nämlich der kleine Privatkampf zwischen Dr. Helmut Marko und Zak Brown. Dr. Marko hat, ja, die mentale Stärke von Lando Norris in Zweifel gezogen. Er sagte in einem Interview mit OE24, mental und fahrisch ist er der Beste, so Marko über Verstappen. Norris hat eine Startschwäche, außerdem ist er nicht der Stärkste im Kopf. Dabei wird der Druck mit jedem Rennen größer, weil in Wahrheit muss er jedes Mal gewinnen, um den Rückstand noch aufzuholen. Da tut sich Max beim Verteidigen schon leichter. So, und dann kommen wir natürlich in so eine Sphäre, die sehr viele Triggerwörter schon mal mit hat. Ja, also wir sprechen dann über mentale Stärke. Dann hat McLaren das so ein bisschen auf das Thema Mental Health, also mentale Gesundheit, gezogen. Und da finde ich dann persönlich, und ich bin da auch ein Verfechter davon, dass man dieses Thema sehr, sehr ernst nehmen muss, aber meiner Meinung nach ein bisschen zu viel draus gemacht, als es sein musste. Also man hat Norris dann so als Botschafter und Missionar der mentalen Gesundheit dargestellt und dass das schlechter Stil war. Ja, die Wortwahl an und für sich war sicherlich nicht ideal von Marko, und er hat das ja auch bei den Kollegen von Sky Deutschland gestern so ein bisschen gerade gerückt, wie er das gemeint hat, nämlich, dass es dann tatsächlich einfach um den Fahrer geht, der ihm aber fern liegt, irgendwie den Menschen Lando Norris da einzuschätzen. Und der Fahrer Lando Norris, und ich finde, das ist eine valide Kritik, der hat ein Problem mit diesem Druck, glaube ich, nicht umzugehen per se, aber zumindest den Druck auf Verstappen so zu erhöhen, dass er mit einem Kalkül und einer Kaltschnäuzigkeit in solche Duelle reingeht. Ich habe das im Stream gestern Abend auf dem YouTube-Kanal oder heute Nacht auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de tatsächlich als etwas Weiches bezeichnet. Also ich finde, Norris ist zu weich im Duell mit Max Verstappen. Wenn du in Kurve 1 gegen Verstappen beim Start rangehst, dann musst du damit rechnen, dass Verstappen agiert, wie er agiert. Da musst du es auch in Kauf nehmen, dass es knallt zwischen den beiden. Ich habe das auch im Starting Grid Telegram Chat gelesen, schon Starting Grid Fans heute, dass es auch so ein bisschen kritisiert wurde, weil das kann es ja auch nicht sein, dass er das macht, aber ein Stück weit eben schon, weil viele haben ja den Vergleich auch gezogen zu Lewis Hamilton und Nico Rosberg. 2015 hat Hamilton genau das gleiche mit Rosberg gemacht. Das war dann quasi das Ende der Titelhoffnung für Rosberg. 2016 hat Rosberg das irgendwann nicht mehr mit sich machen lassen. Wir erinnern uns an Spanien. Dann knallt es halt mal. Dann zerbricht es zwar komplett, aber das kann das ganze Momentum, das ganze Standing eines Fahrers natürlich komplett drehen. Mit mir kannst du das nicht mehr machen. Und das geht Norris meiner Meinung nach noch ab. Ja? Und deswegen kann ich grundsätzlich Dr. Marko in seinen Äußerungen folgen, inhaltlich. Die Wortwahl war falsch, meiner Meinung nach. Das hätte er besser machen können. Das sieht er ja auch ein und das finde ich gut. Aber der Kernpunkt bleibt, Lando Norris ist zu soft für den WM-Kampf gegen Max Verstappen.
Also ich glaube zuerst auch, man muss bei dem Thema unterscheiden. Mentale Gesundheit ist ein super wichtiges Thema, aber ich glaube, und so habe auch ich es verstanden, es ging da jetzt wirklich um die Sportlermentalität, und ich glaube, darüber kann man reden, und Lando Norris hat nun mal genau in diesen Punkten seine Probleme aktuell. Es zeigt sich immer wieder, dass er hat lange Startprobleme gehabt. Ich finde, die hat er jetzt aber auch gut im Griff gekriegt, also selbst in Austin, auch wenn er sich natürlich hat abkochen lassen, dann zu Turn 1 hoch, hat er wesentlich besser gestartet und erstmal den Berg hoch ja mit Max Verstappen da super mitgehalten. Also da arbeitet er auch an sich, aber es sind eben diese Kleinigkeiten, die ihm abgehen, die ihm fehlen, wo du vielleicht wirklich diese Härte brauchst. Und wenn wir einfach in die Historie der Formel 1 gucken und uns die Weltmeister angucken und auch die Leute, die wir alle bewundern, da reden wir dann von Leuten wie Max Verstappen, Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Michael Schumacher und viele mehr natürlich. Und das waren alles, abgekochte Typen, die im Cockpit, und da rede ich jetzt rein vom Sportlichen, da einfach eiskalt waren und im schlimmsten Fall, natürlich nicht hin zu schlimmen Unfällen, aber die haben ihre Gegner auch über die Klinge springen lassen. Und wir haben es ja auch in der Telegram-Gruppe gelesen und das auch viel in den sozialen Medien ist auch nochmal auf. Hamilton hat das in seiner Glanzzeit genau so gemacht. Sei es dann Nico Hülkenberg, danach musste er, Nico Hülkenberg, sag ich schon, Nico Rosberg, pardon, Und auch andere Gegner, er hat diese Moves genauso gemacht. Er hat genauso reingehalten, genau mit dieser Kaltschnäuzigkeit. Und die brauchst du einfach, wenn du Formel-1-Weltmeister sein wirst. Wenn es in diese Duelle geht, wie gestern, wenn der Weltmeisterschaftserste gegen den Zweiten fährt, da kannst du nicht zurückstecken. Da musst du die Ellbogen ausfahren und musst, und das sehe ich auch so, du musst irgendwann mal dem Gegner auch zeigen, und das wäre jetzt in diesem Fall dann Lando Norris, der es Max Verstappen zeigen muss, mit mir machst du das nicht. In Österreich hat das zu Teilen gemacht, ist dafür aber prinzipiell selber mehr abgestraft worden als Verstappen von dem Impact her, der dahinter herausging an die Fahrzeuge, aber er muss Max Verstappen auch zeigen, mit mir machst du das nicht. Und eben diese Position, die er da hatte, außenrum in dieser Kurve, wie gesagt, Strafe, sinnig, unsinnig, werden wir später drüber sprechen, aber es war auch einfach nicht die Position, in der du dann die Möglichkeit hast, das eben zu vollführen, weil du dich eben in die schwächere Position in außen begibst. Und ja, da hat Lando Norris zu tun. Und ich glaube, da hat Dr. Marco natürlich einen wunden Punkt getroffen. Die Wortwahl, da bin ich voll bei dir, die kann man sicher auch anders bringen. Und das hat er ja hinterher dann auch alles wieder relativ gerade gerückt. Und das fand ich auch gut. Aber ja, Lando Norris hat eben das Problem im Kopf, im Rennauto, dass er nicht bereit ist, vielleicht diesen letzten Schritt, diesen Ellbogen, das letzte Stück rauszunehmen, so wie es eben Max Verstappen und andere Weltmeister vor ihm gemacht haben.
Ich glaube, der Unterschied ist halt auch, Norris möchte von allen gemocht werden. Das klingt jetzt echt hart, aber das war ein Schumacher, das war ein Hamilton, das war ein Senna, das war ein Prost, das war denen alles egal. Verstappen eh, ja. Also Piastri zum Beispiel ist es auch egal. Deswegen glaube ich auch, dass Piastri am Ende, wenn es jetzt mal irgendwann auf die Situation käme, dass Piastri in dieser Situation wäre, er es vielleicht ein bisschen anders gemacht hätte. Aber Norris hat es nicht gemacht. Ich habe mich ja auch dazu hinreißen lassen zu sagen, solange Verstappen und Norris Freunde sind, wird Norris nicht Weltmeister. Und nach ein paar Stunden Schlaf will ich das auch immer noch so sehen. Also ich glaube, es wird so oder so dazu kommen müssen, dass diese Freundschaft über den Jordan geht. Und ja, anders wird es halt gar nicht möglich sein. Weil du kannst gegen Verstappen keinen fairen Kampf gewinnen. Weil dafür ist Verstappen echt mit allen Wassern gewaschen. Und das haben wir in Runde 52 gesehen. Da hat er das Maximum ausgelotet und ja, Recht bekommen dann auch. Ne? Also man kann darüber diskutieren, wer war wann vorne. Aber am Ende hat sich Norris den Vorteil verschafft, indem er neben der Strecke überholt hat. Er hat den Platz nicht zurückgegeben, dementsprechend die 5 Sekunden Strafe bekommen, die inhaltlich meiner Meinung nach auch immer noch richtig ist. Man kann darüber diskutieren, ob Verstappen eine 5 Sekunden Strafe für Forcing Another Driver off Track hätte bekommen müssen. Dann hätte man sogar darüber reden können, ob Norris dann die 10 Sekunden, die ja eigentlich für das Überholen neben der Strecke gegeben werden, bekommen hätte. Also viele, viele Themen in einer Situation. Eine weitere Situation möchte ich noch ansprechen, nämlich das war die Verteidigung von Lando Norris hoch zur Kurve 1 gegen Max Verstappen. Da hat er mir gezeigt, dass es möglich ist, auch hart am Limit zu verteidigen. Und das war gut. Das sind genau die Momente, die musst du zeigen. Da musst du hart sein, da musst du hart bleiben. Und im Zweifel knallst. Ja, aber dann bist du halt nicht schuld. Dann wäre nämlich Verstappen schuld gewesen wahrscheinlich, weil er damit nicht gerechnet hätte. Also von daher, alles in Relation zu sehen immer natürlich. So, die Situation in Runde 52. Nach ein paar Stunden Abstand, Dennis, wie schätzt du es heute ein?
Ja, das war natürlich dann der größte Aufreißer dieses Trends. Ja, ich habe mir die Szene noch ein paar Mal angeguckt und ich komme halt nicht umhin, ja, doch irgendwo dann zu sagen, dass Lando Norris die Strafe an sich verdient hat, weil er ist nun mal draußen auf der Strecke und er zieht dieses Überholmanöver durch. Ob Max Verstappen da ihn jetzt rausdrängt, da muss man natürlich auch drüber sprechen, und ich glaube schon, dass Max Verstappen ganz bewusst die Kurve sehr weit nimmt und wenn man sich das dann anguckt, ja auch selber mit 2 Reifen mindestens die Strecke verlässt, also sich da sehr weit tragen lässt. Ich bin, und das habe ich ja gerade auch schon so ein bisschen angeteasert, weiß auch nicht, ob es von Lando Norris der richtige Punkt war und die richtige Art und Weise, ein Überholmanöver zu versuchen, nämlich außenrum an dieser Stelle. Weil die einfach, ja, da musst du wirklich einen extremen Überschuss haben, da musst du wirklich sicher sein, und das hatte ich gestern auch in der Diskussion unter eurem Livestream noch reingeschrieben, da muss der Gegner mitspielen an so einer Stelle, und wenn der WM-Erste gegen den WM-Zweiten fährt, da spielt der Gegner nicht mit, das muss ihm eigentlich auch bewusst sein, er weiß, wen er da gegen sich hat und muss einfach auch damit rechnen, dass genau das passiert, und dann zieht er durch, macht es meiner Meinung nach sehr, sehr unclever, indem er dann eben nicht die Position zurückgibt und sagt, ich probiere es gleich einfach nochmal, mach das vielleicht auch an einem cleveren Punkt, wo ich danach vielleicht direkt wieder angreifen kann und Max vielleicht auch auf eine ungünstige Linie zwingen. Er zieht durch, fährt vorne weg, kriegt dann die 5 Sekunden und ja, wenn man eben sich dazu entscheidet, das kann man natürlich in Frage stellen, Max Verstappen nicht zu bestrafen, aber dann ist eben das, was Lando Norris macht, nämlich diese Strafe sich im Endeffekt abzuholen, obwohl er sie selber verhindern kann, nicht die klügste Lösung gewesen, hat er ja auch hinterher selber im Funk gesagt. Und von daher glaube ich, am Ende des Tages kann man es so stehen lassen. Ich, und da werden wir ja an einer späteren Stelle dieser Ausgabe sprechen, habe da aber auch noch eine ganz andere Theorie zu und eine Sichtweise, die von beiden Fahrern weg in ein anderes Thema rutscht. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Aber am Ende des Tages würde ich sagen, die 5 Sekunden für Norris, die waren absolut berechtigt, weil er eben außen überholt hat, nicht auf der Strecke. Und das weiß man im Endeffekt seit Jahren. Wenn du das machst, kriegst du die Strafe. Max Verstappen hätte man meiner Meinung nach schon auch über eine Strafe nachdenken müssen, weil er am Ende des Tages wirklich weit, weit außen war und ja, die Kurve auch bewusst weit außen genommen hat, sehr spät gebremst hat, um am Apex wieder vorne zu sein. Lando Norris war auf der Geraden zwischenzeitlich vorne, am Bremspunkt war es dann wieder Verstappen. Ja, daher, also die 5 Sekunden für Lando Norris berechtigt, für Max Verstappen hätte es meiner Meinung nach vielleicht auch was geben können. Ja. Wie siehst du es jetzt auch nach einer Mütze Schlaf?
Ja, genau so. Also klar ist, dass es nicht keine Strafe hätte geben können. Ich glaube, das hätte einfach noch für noch mehr Diskussionen gesorgt, auch bei anderen Kollegen im Feld. Es ist einfach auch der Vergleich zum Beispiel, der gemacht wurde zwischen Russell und Bottas und diese Situation, der hinkt halt dahingehend, dass Russell der Aggressor war in der Situation und der Überholende war und nicht der Überholte. Und deswegen, ja, das ist der feine Unterschied, weil sich Norris tatsächlich einen Vorteil verschafft hat. Ich glaube, bei McLaren ging man tatsächlich davon aus, dass Verstappen bestraft wird oder es keine Strafe gibt und deswegen hat man ihm nicht gesagt, lass ihn vorbei, damit du wieder angreifen kannst. Das wäre vielleicht der intelligente Move gewesen. Ja, aber das haben sie nicht gemacht und das ist dann wiederum Lehrgeld, was Norris da einfach zahlt. Also ich bin da ganz bei dir. Ich denke, dass das Vergehen von Norris durchaus eine Strafe gerechtfertigt oder rechtfertigt. Und die Stewards waren ja sogar noch gnädig, ja. Wie gesagt, die haben ihm nur 5 Sekunden gegeben statt 10 Sekunden. Von daher kann er sich da, glaube ich, nicht beschweren. Und mit ein bisschen Abstand nach ein paar Wochen, vielleicht wenn auch dieser Triple-Header vorbei ist, werden auch viele weitere Fans vielleicht das auch genauso sehen. Aber wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte und das war Charles Leclerc. Und das war ein herausragender Sieg von ihm. Sein 8. in der Formel 1, super Start gehabt, hat sich sofort entschieden, noch weiter nach innen zu ziehen, als er gesehen hat, was Verstappen davor hat, weil sich Verstappen natürlich voll auf Norris konzentriert hat. Und diesen Intellekt brauchst du halt auch als Spitzenfahrer, das zu erkennen und dann deinen Weg zu gehen. Hat er ja auch nach dem Rennen gesagt, dass er es direkt erst gesehen hat und direkt die Chance gerochen hat und wahrgenommen hat. Auch Carlos Sainz hatte einen super, super Start, klemmte dann aber so ein bisschen in diesem Streit zwischen Verstappen und Norris fest und musste sich dann erstmal vorkämpfen. Am Ende hat es Ferrari mit einer super umgesetzten Undercut-Strategie geschafft, Sainz auf den 2. Platz zu hieven. Und Sainz natürlich auch an diesem Wochenende mit einer Top-Leistung im Sprint schon Charles Leclerc. Ich würde sogar sagen, weitestgehend düpiert. Dann im Sprint, im Rennen hat es Leclerc dann andersrum gemacht. Sainz konnte dann nicht so mithalten, obwohl seine Pace im 2. Stint durchaus besser war als die von Leclerc. Aber ich glaube, dass Leclerc auch schon viel verwaltet hat zu dem Zeitpunkt, um seine Reifen zu schonen, während Sainz ja erstens Probleme hatte zu Beginn des Rennens, noch so ein paar Schwierigkeiten gemeldet hat und dann hinten raus auch angewiesen worden ist, nicht so viel zu pushen eigentlich, um die Reifen zu konservieren, weil Sainz wollte natürlich vor, klar. Aber das hat wunderbar funktioniert. Ferrari, das Team des Wochenendes eigentlich, weil es hat ja erstaunlich gut funktioniert, weil ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet, dass wir einen Ferrari-Sieg sehen und einen Doppelsieg schon mal gar nicht, aber das war richtig top.
Das war ja, Grande Ferrari war das mal wieder. Das muss man auch dann wirklich mal so sagen. Die haben im Sprint bereits gezeigt, dass sie eine außerordentlich gute Pace hatten. Und ich glaube, wenn Leclerc und Sainz sich da nicht so behakt hätten, da wäre da vielleicht sogar noch ein Müh mehr gegangen. Und im Rennen, Charles Leclerc erstmal in der ersten Kurve super gemacht. Es war, und das hat er auch gesagt, das war, man hat es ja irgendwo vorausgesehen, dass diese Situation vorne entstehen könnte zwischen Verstappen und Norris. Sie ist dann entstanden und Leclerc hat das super clever gemacht, war vorbei, hat sich dann aus allem rausgehalten, konnte das natürlich auch ausnutzen, dass Norris und Verstappen sich dann da eben gegenseitig erstmal so ein bisschen bekämpft haben und hat das dann super souverän runtergefahren. Also eine wirklich wieder super gute Leistung von Charles Leclerc, der mir zum Ende der Saison wirklich immer besser gefällt, nachdem ich ja auch am Anfang der Saison das ein oder andere kritische Wort verloren habe in seine Richtung. Aber das war wirklich wieder Masterclass. Und Carlos Sainz auch, super Pace, dann mit dem Undercut noch an Verstappen vorbei, den Doppelsieg eingefahren. Und da zeigt Ferrari wirklich wieder richtig gute Lebenszeichen. Und ich bin gespannt, ob sie jetzt dann auch mal diese Konstanz entwickeln können. Und das war ja eigentlich immer das Problem. Sie haben immer zu kurzen Zeitpunkten einer Saison in den letzten Jahren immer mal das schnellste Auto gehabt und immer mal auch wirklich gute Ergebnisse eingefahren. Aber es hat halt immer die Konstanz gefehlt und daran ist immer gescheitert. Das mit der Strategie, da haben sie gestern, glaube ich, gezeigt, dass sie da sehr hart an sich arbeiten, dass Fred Vasseur da wirklich auch im Team einiges zum Positiven verändert hat und man gestern wirklich mit einer super Strategie gefahren ist. Vorne Charles Leclerc hat das gemacht, was du als Führer machen musst. Er hat abgewartet, hat die anderen machen lassen, hat reagiert. Sainz mit dem Undercut, Verstappen ausgehebelt. Also Ferrari gestern wirklich, wirklich gut und das hat mir echt gut gefallen. Und es sind nur noch 8 Punkte auf Red Bull Racing in der Konstrukteurs-WM. Also den Platz 2, wenn sie die Form behalten, halte ich sogar für durchaus realistisch, weil Red Bull, das muss man ehrlicherweise sagen, aktuell wirklich nur mit einem Mann kämpft. Sergio Perez findet ja relativ wenig statt aktuell, auch nur in den hinteren Punkterängen, sammelt da nicht viel. Und wenn sie da noch 2, 3 solche Rennen setzen können, wo sie vielleicht vor Verstappen landen oder eben gebündelt hinter Verstappen und einfach mehr Punkte holen, dann glaube ich, kann Ferrari definitiv den 2. Platz kriegen. Und je nachdem, wie es jetzt bei McLaren läuft, ist der 1. Platz zumindest noch nicht ganz außer Reichweite, auch wenn das natürlich ein schweres Programm wird dann für die Jungs aus Maranello.
Die Chance, die besteht, ist darin, dass Oscar Piastri immer noch sehr schwankende Leistungen hat. Ja, also das ist dann zwar immer relativ solide, aber es fehlen dann halt so die Peaks, die Lando Norris dann auch zeigt. Piastri ja gestern auch nur 5. geworden. Deswegen sind die 48 Punkte nicht uneinholbar, würde ich sagen. Vor allem, weil an den nächsten Rennwochenenden noch ein paar Strecken sind, wo ich Ferrari sogar als Topfavorit auf der Liste habe. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in Mexiko und Brasilien. Obwohl vielleicht sogar eher Brasilien als Mexiko, aber vor allem Las Vegas und Katar. Also da erwarte ich wirklich Großes von Ferrari. Und das wäre natürlich big, ne? Wenn man da noch ein bisschen was aufholen kann und dann in Abu Dhabi vielleicht sogar noch die Chance hat, Konstrukteursweltmeister zu werden. Charles Leclerc war eiskalt, der ist auch nächstes Jahr im Team. Lewis Hamilton, wir kommen gleich noch auf Mercedes zu sprechen, hat das Rennen sehr früh beendet, wirkte sehr gebrochen an diesem Wochenende. Ich glaube, den muss Ferrari auch erstmal aufrichten wieder. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob wir das Biest Hamilton nochmal sehen, so wie wir ihn kannten, oder ob das sich eh relativ schnell erledigt. Aber Charles Leclerc hat natürlich alle Möglichkeiten, sich so jetzt sein Momentum aufzubauen. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an Nico Rosberg 2015 dann mit Blick auf 2016. Das Momentum, was sich Rosberg gegen Ende der Saison aufgebaut hat, war natürlich auch ein Faktor, weswegen er 2016 so brutal stark in die Saison gestartet ist. Traust du Charles Leclerc zu, 2025 die Weltmeisterschaft anzugreifen? Würdest du dich dazu jetzt schon hinreißen lassen, auch wenn es noch 5 Rennwochenenden sind?
Also ich würde an erster Stelle erstmal Ferrari mittlerweile wirklich zutrauen, 2025 mit dem Weg, den sie jetzt gegangen sind und wie sie das Auto verbessert haben, eine große Rolle zu spielen im WM-Kampf. Und dann glaube ich, dass ein Charles Leclerc sicher ein Faktor wird. Ich bin sehr gespannt, wie das dann zwischen Leclerc und Hamilton, wie diese Dynamik sich entwickelt. Weil ich glaube, wenn Hamilton Lunte riecht und es wirklich mit dem Ferrari um die WM gehen kann, dann sehen wir auch ganz, ganz schnell den alten Lewis Hamilton wieder. Und dann bin ich gespannt, wie sich das verhält. Dann hat Charles Leclerc das erste Mal wirklich eine richtige Mammutaufgabe vor sich, an der er aber auch wachsen kann. Also ich glaube, Charles Leclerc von seinem Können her und Ferrari in der aktuellen Form würde ich nicht ausschließen, dass die nächstes Jahr dann doch angreifen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, hätte ich vor einem halben Jahr noch abgewunken, weil Ferrari auf mich da nicht den Eindruck gemacht hat, dass sie das noch hinkriegen, da wie McLaren den Weg zu gehen und so sich weit nach vorne zu robben. Und von daher, ja, ich glaube, es wird von der Fahrerpaarung her mit das Spannendste nächstes Jahr neben Norris und Piastri, wie das Duell ausgeht. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
Auf jeden Fall, da gehe ich mit. Und ich glaube, dass wir auch einen sehr starken Charles Leclerc sehen können. Der fährt sich jetzt gerade echt fest und das ist sehr positiv. Das ist positiv für die gesamte Formel 1, natürlich für Ferrari und für Leclerc auch. Der natürlich so ein bisschen diesen Nimbus noch hatte, dass es vielleicht nicht so ganz packen kann, aber womöglich ändert sich das bald. Carlos Sainz, der wechselt nächstes Jahr zu Williams und zeigt zum Ende der Saison auch nochmal brutal gute Leistungen. Also das sollten wir nicht unter den Teppich kehren. Der hat auch eine tolle Leistung gezeigt an diesem Wochenende, insbesondere im Sprint, ja, aber eben auch im Rennen. Also das war wirklich eine komplette Teamleistung. Und ja, hätten die im Sprint ein bisschen mehr zusammengearbeitet, hätten sie noch mehr Punkte rausholen können. Ja, hätte man vielleicht sagen sollen, okay, komm, Carlos ist schneller, lass Carlos vorbei, aber bleibt dran, ne? Und dann holt ihr euch den 1. und 2. Platz, weil damit hätte man natürlich Red Bull noch mehr Druck machen können, aber hat man nicht gemacht, man hat die beiden fahren lassen und dementsprechend dieses Ergebnis jetzt eingefahren. Aber ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, Ferrari, das Team der Stunde in Austin. Und Mercedes, ja, die wollten eigentlich nochmal mit einem neuen Update den Weg weiter nach vorne anbeschreiten, aber es hat nicht so ganz geklappt. George Russell mit einem durchwachsenen Wochenende, Lewis Hamilton mit einem Horrorwochenende, an einer Stelle, wo er eigentlich sehr erfolgreich ist, nämlich Rekordsieger in Austin. Am Ende beendete Lewis Hamilton das Rennen in der dritten Runde im Kies von Kurve 19. Und George Russell, der in Q3 einen Unfall hatte, sich zu Beginn des Rennens noch schwer getan hat, hat es immerhin noch in die Punkte geschafft auf Platz 6, also Schadensbegrenzung, anders kann man das ja nicht nennen, muss man sagen. Ja, Mercedes, machen mir echt Sorgen, muss ich wirklich gestehen. Ich habe mit ein bisschen mehr gerechnet an diesem Wochenende von dem Team, insbesondere von Lewis Hamilton. Aber gerade die Leistung von ihm, da wurden meine Sorgenfalten richtig groß. Also ich habe es ja gerade schon angedeutet, ich fand, der hat so gebrochen gewirkt, wie lange nicht mehr. Böse Zungen könnten behaupten, der hat seinen Ausfall auch selber gemacht quasi. Also, weil das ist ja ein Fehler, es passiert ja einem Lewis Hamilton sehr selten. Ja, das hat Mercedes dann noch versucht, mit Wind irgendwie zu erklären, aber der Tank war ja auch voll und so hoch war der Speed jetzt auch nicht so wie bei George Russell in Q3 einen Tag vorher. Also, der hat das natürlich nicht extra gemacht, ne? Aber es würde so ein bisschen passen, wenn er da einfach die Schnauze voll gehabt hätte, gesagt hätte, nee, ich habe jetzt hier keinen Bock von hinten, mich versuchen vorzukämpfen, ich fühle mich eh nicht wohl im Auto, ich lasse es gleich sein. Das ist natürlich nicht passiert, aber ja, Mercedes wirklich die Enttäuschung bei den Top-Teams an diesem Wochenende.
Ja, die hatten so, ich fand über das ganze Wochenende war das wirklich so up and down, also es fing ja eigentlich, muss man sagen, im Sprint-Qualifying sehr, sehr gut an, fand ich. Ich hatte da echt das Gefühl, boah, die können doch wirklich was reißen. Die Bradley Lord, der Kommunikationschef von Mercedes, war ja auch immer wieder zu Sky geschaltet an diesem Wochenende und war da auch am Anfang, wirkte euphorisch im Sprint-Quali. Und da hatte man auch noch, fand ich, ein wirklich gutes Gefühl zwischendurch. Und im Sprint ging es dann das erste Mal ja wirklich schon bergab. Man hat wirklich Pace verloren im Laufe des Sprints, ist dann auf den Plätzen 5 und 6 dann eingefahren. Und dann ging es ja los. Dann hatten wir ja im Quali George Russell, nachdem Lewis Hamilton im Quali erstmal das Q1 dann nicht geschafft hat, hatten wir dann George Russell, der das Auto zerlegt, direkt das neue Update mal wegschmeißt, dann auf die alte Spec zurück muss. Wie ich finde, doch solide sich dann durchs Rennen gekämpft hat, vom letzten Platz auf Platz 6, das muss man auch sagen. Aber mit dem Hamilton-Unfall und dem ganzen Wochenende zeigt einfach wieder, dass Mercedes irgendwie die größte Unkonstante aktuell von den Spitzenteams ist. Die haben Wochenende dabei, da denkst du, boah, die greifen wieder an, die werden nächstes Jahr wieder Weltmeister. Und dann hast du Wochenende dabei, die komplett für die Tonne sind. Und es wirkt halt so, als ob Mercedes wirklich so zwischen, ja, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, dass das nur minimaler Faktor ist. Und ich weiß nicht, ob es, und das ist mir jetzt in mehreren Sprintwochenenden aufgefallen, dass Mercedes bei den Top-Teams irgendwie die größte Karenz hat zwischen den Sessions und zwischen diesem zweiten Parc Fermé, wo die ja noch mal ein bisschen was ändern können. Und da ist halt die Frage, ist Mercedes wirklich dann in den Verbesserungen, ist das wirklich so ein kleiner Rahmen, nur den sie gehen können und die vertun sich da so schnell? Oder sind die halt sehr limitiert in dem, was sie haben und die anderen rücken nach? Die Frage kann ich mir ehrlicherweise noch nicht beantworten. Aber ich finde, bei Mercedes ist es mit am auffälligsten. Und nachdem wir ja zwischendurch dachten, die Kuh ist wieder vom Eis und Mercedes ist wieder da, rücken sie immer wieder dann doch so ein bisschen auch in diese schlechten Wochenenden. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es wirklich für sie auch zum Vorteil ist, jetzt aktuell einen Lewis Hamilton zu haben, der natürlich, und das ist auch irgendwo der natürliche Weg der Dinge, sicher auch nicht mehr die 100% Motivation hat. Und du sagst es gerade, ich glaube jetzt auch nicht, dass er das Ding extra weggeschmissen hat, aber wenn halt Lewis Hamilton dann hinten in den letzten Plätzen fährt, glaube ich auch, dass die Konzentration und der Fokus vielleicht auch nicht ganz so weit oben ist, wie wenn er jetzt vorne gefahren wäre. Und ich würde fast so weit gehen und sagen, wenn er jetzt an der gleichen Stelle auf Platz 4 oder 5 liegen vorbeigefahren wäre, dann wäre ihm das nicht passiert. Also ich glaube, Mercedes ist gut daran beraten, die Saison jetzt bestmöglich abzuschließen und dann mit frischer Energie und auch einem frischen Fahrer nächstes Jahr ranzugehen und dann hoffentlich das Ganze auch ein bisschen positiver zu gestalten.
Ja, die Schwankungen sind schon sehr extrem, muss man sagen. Insbesondere zwischen den Tagen, das hast du sehr gut festgestellt. Freitag war das noch alles ganz in Ordnung. Samstag fing es dann an, bergab zu gehen und Sonntag war es dann zumindest für Lewis Hamilton ein absolutes Fiasko. Aber auch George Russell kann natürlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Insgesamt bei Mercedes eigentlich nicht, weil auch da die Formkurve eigentlich nach oben zeigte. Und man, glaube ich, auch mit größeren Erwartungen nach Austin gekommen ist, weil man dachte, das Streckenlayout sollte uns eigentlich liegen. Aber das war nicht der Fall und man wird sehr viel aufarbeiten müssen. Man hat gar nicht so viel Zeit, ne? Weil direkt nächstes Wochenende geht es weiter in Mexiko.
Ja.
Vielleicht bekommt die Mercedes die Höhenluft ja ganz gut. Das kann durchaus sein, also weil das ist eine sehr spezielle Strecke, sehr spezielle Umgebung, da sprechen wir später auch noch drüber. Also vielleicht können sie da dann noch was rausholen, was wir vielleicht jetzt gerade gar nicht erwarten. Aber für den Moment war Mercedes auf jeden Fall von den vier Top-Teams das schwächste Top-Team. Und damit lassen wir die Top-Teams auch hinter uns und blicken nach einer kurzen Pause auf das Mittelfeld. Und da haben vor allem zwei junge Fahrer richtig für Furore gesorgt an diesem Wochenende. Der eine jetzt schon etwas länger dabei mit Franco Colapinto und der andere seit diesem Wochenende fix im Cockpit bei den Racing Bulls. Das war Liam Lawson. Und mehr zum Mittelfeld, mehr zu diesen beiden Fahrern hört ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Das Mittelfeld in Austin hat für sehr viel interessanten Gesprächsstoff gesorgt und wir beginnen direkt, und ich habe das vorhin schon angesprochen, zum Ende des ersten Takes mit den beiden Fahrern, die richtig Spaß gemacht haben an diesem Wochenende. Erneut Franco Colapinto, der hat es in Williams auf den 10. Platz geschafft. Und das ist gar nicht mal so eine Sicherheit gewesen, dass sie überhaupt in die Punkte fahren würden, weil wir haben das ganze Wochenende über gesehen, dass Haas sehr, sehr stark war. Die haben es nicht mit beiden in die Punkte geschafft. Aston Martin war so ein bisschen Wundertüte, insbesondere Fernando Alonso hat vielleicht im Sprint ein bisschen mehr rausgeholt, als wirklich im Auto war, beziehungsweise vor allem in der Qualifikation dann am Samstag, da ist er ja Achter geworden. Und es dann trotzdem auf Platz 10 zu schaffen, seinen Teamkollegen Alex Albon, der den Druck von Colapinto definitiv spürt, der immer unsicherer wird, der hatte der Situation beim Start mit Esteban Ocon, als er ihm da wirklich sehr humorlos ins Auto gefahren ist. Bei Williams hat man gedacht, der wäre von hinten berührt worden, aber nee, da hat Albon einfach nicht nachgedacht irgendwie in der Situation und Ocon das Rennen versaut. Da musste er früher an die Box, dann hat er später ja nicht mehr wirklich in seinen Rhythmus gefunden. Und das ist offensichtlich, dass dieser Druck von Franco Colapinto echt Wirkung zeigt. Und da muss er auch aufpassen, meiner Meinung nach. Denn es ist ja zwar noch nicht 100% sicher, dass Colapinto nicht vielleicht doch bei Sauber fährt nächstes Jahr, aber wenn man sich bei Williams die Option offen halten möchte und Colapinto nächstes Jahr im Team hält quasi als Entwicklungsfahrer und Testfahrer und der natürlich immer so ein bisschen mitschwimmt, dann kann sich da ruckzuck so eine Situation entwickeln wie bei Daniel Ricciardo, weil wenn Colapinto dann immer eingeblendet wird in der Boxengasse, ja, dann steigt der Druck natürlich unweigerlich und Carlos Sainz kommt ins Team, das ist mal nicht einer, den du mal so eben schlägst, dann kann Albon da ganz schnell trotz laufendem Vertrag bis 2026 in die Röhre gucken. Ja? Also auch wenn James Fowles sicherlich keiner ist, der das gerne macht, aber er hat es ja jetzt auch schon bei Logan Sargeant machen müssen, wenn er mit Franco Colapinto einen Fahrer hat, der mit diesem Auto, mit der Art und Weise, wie die Formel 1 funktioniert, einfach besser klarkommt als Alex Albon, der schon deutlich entzaubert wird, dann ist das eine gefährliche Situation für den Thai-Briten, meiner Meinung nach. Colapinto auf 10, tolles Ergebnis.
Richtig gutes Ergebnis und ich finde auch die Szenen, die man von ihm gesehen hat, die haben mir sehr gut gefallen. Ich erinnere da zum Beispiel an ein wirklich tolles Überholmanöver gegen Fernando Alonso und da wissen wir alle, den überholst du nicht mal eben so, wo er wirklich auch auf den letzten Metern nach innen zieht und vorbeigeht. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Und ja, wie er sich gegen Perez verteidigt hat.
Genau, genau. Gegen Perez auch ein
super Duell gefahren. Das war richtig stark.
Und ich glaube, das Wort, was du gerade verwendet hast, würde ich da jetzt auch einfach mal hinterher schießen. Der entzaubert Alex Albon jetzt wirklich ganz schön. Und Albon hat jetzt das erste Mal eine Benchmark, die wirklich hart für ihn ist. Und da so ehrlich muss man auch sein, Colapinto vom Namen her ist jetzt natürlich nicht mit den größten Vorschusslorbeeren, zumindest auch bei mir persönlich, nicht reingegangen und macht das richtig, richtig gut. Und das ist eine interessante Dynamik. Und ich glaube, Franco Colapinto macht momentan eins, der bringt seinen Namen wirklich groß auf die Liste und sorgt dafür, dass man ja ihn eigentlich auch einfach nicht mehr ignorieren kann, weil er das super macht und er gefällt den Leuten, er gefällt den Fans. Man hat ja auch gestern im Social Media gesehen, dass sich da einige noch an der Boxenmauer versammelt haben, die da ihre Fotos mit Colapinto machen wollten und er hat das auch sehr genossen. Also ein sympathischer junger Mann, der auf der Rennstrecke dann wirklich auch ja eiskalt ist, da auch ohne falschen Respekt rangeht und das Ding richtig gut bewegt und das ringt mir eine Menge Respekt ab und ich bin gespannt, wie der Weg von Franco Colapinto weitergeht. Ich fände es schade, wenn er nach diesem halben Jahr dann nicht mehr irgendwie zurück in die Formel 1 finden würde. Ich glaube aber mittlerweile, wenn er so weitermacht und die Leistung so bestätigt, dann kann man eigentlich nicht umrum, ihn irgendwann für irgendein Team zu verpflichten. Und Mir hat er sehr gut gefallen. Wir haben auch in der Watch Party ja gesprochen über das Thema und ich glaube, er hat uns beiden sehr, sehr gut gefallen, Kevin.
Ja, total.
Also wirklich eine tolle Personalie, finde ich, für die Formel 1 und spricht auf jeden Fall dafür, dass in der Jugend doch einiges an Talent schlummert, was sich endlich mal entfalten kann.
Ja, ich bin einer, der kritisch war zu Beginn. Das gebe ich gerne zu. Ich war mir nicht so sicher, ob das so funktioniert, aber diese Zweifel sind echt ausgeräumt. Also Colapinto, eine absolute Bereicherung für die Formel 1. Natürlich würde ich mich freuen, wenn er nächstes Jahr bei Sauber sitzt und wir ihn weiter in der Formel 1 sehen können. Ich bin nur nicht sicher, ob Williams ihn auch wirklich ziehen lässt dafür, weil ich glaube, die haben noch einiges mit ihm vor. Und er selber hat ja auch gesagt, er möchte am liebsten für Williams fahren. Mal abwarten. Bis Mitte November will man sich ja bei Sauber entscheiden, was man da macht. Also das ist die nächste Deadline. Das klingt so ein bisschen wie die Pläne bei Alpine jahrelang. Ne? Also, hoffentlich dauert das nicht so lange. Ja, eine weitere Bereicherung auf jeden Fall Liam Lawson. Hat schon letztes Jahr eigentlich gezeigt, dass er es wirklich drauf hat. Als er Daniel Ricciardo vertreten hat, hatte dann natürlich das Pech, dass Ricciardo wieder ins Auto musste. Aber dieser Start in Austin, Teamkollege Yuki Tsunoda, deutlich geschlagen, muss man sagen, auch in der Qualifikation am Samstag schon. Da ist er Dritter gewesen in Q1. Dritter, ja, also das nur mal so zum Aufhorchen lassen. Ja, frischer Motor, aber trotzdem muss er es erstmal schaffen. Dann hat man ihn in Q2 nicht mehr eingesetzt, weil man ja wusste, dass man eh zurück muss. Vollkommen richtig, das so zu tun. Und dann im Rennen, top. Also auch da, du musst erstmal überholen. Du musst erstmal Leute wie Fernando Alonso, mit dem er es ja auch schon im Sprint hatte, hinter dir lassen, dich nicht abkochen lassen, sondern sagen, ne, ich bin jetzt hier und ich verdiene das auch, hier zu sein. Und das sind so Momente, damit gewinnst du ordentlich Respekt bei den Kollegen und auch bei Red Bull selber, denn seine Aktie steigt und steigt und steigt, die von Liam Lawson, und insbesondere gegen seinen Teamkollegen Yuki Tsunoda so deutlich zu gewinnen bei seinem ersten Auftritt. Klar, auch da muss man sagen, Tsunoda hat keinen frischen Motor gehabt, aber Tsunoda hat auch mit anderen Problemen zu kämpfen, hatte eine Strafe, dann hat er sich gedreht, also verschiedene Sachen, die ihm passiert sind. Und Lawson ist seinen Stiefel einfach durchgefahren und war nach dem Rennen überglücklich, sehr zufrieden mit seiner Leistung, und das konnte er auch wirklich sein.
Definitiv, also Liam Lawson hat mich letztes Jahr, als er für Daniel Ricciardo eingesprungen ist, schon extrem beeindruckt und hat daran nahtlos angeknüpft an diesem Wochenende. Hat natürlich auch davon profitiert, dass er relativ früh Position gut gemacht hat, dann mit dem Safety Car das Feld sich wieder zusammengeschoben hat. Das darf man natürlich auch nicht verhehlen, aber am Ende hat er dann ein richtig gutes Rennen gefahren, hat auch einige Duelle gehabt, Überholmanöver gesetzt. Sehr spannend fand ich dann, und du hast es dir ja auch noch in der Watch Party vorher gewünscht, dass es ein Aufeinandertreffen gibt zwischen Liam Lawson und Alonso. Und es kam dazu, Liam Lawson hat das souverän gemacht, hat sich durchgearbeitet, hat am Ende dann natürlich auch noch davon profitiert. So ehrlich muss man auch sein, dass natürlich mit Pierre Gasly da noch jemand war, der auch eine Strafe hatte. Aber am Ende des Tages hat er das super gemacht. Und ich glaube auch einfach für den Kopf war das richtig wichtig für ihn, da direkt gut zu starten. Am Ende des Tages wird hinterher keiner mehr nach dem Wie und Wo und Warum fragen. Da steht jetzt Platz 9, da stehen 2 Punkte. Und da steht eben Yuki Tsunoda, der einige Plätze weiter hinten ist, und das wird Liam Lawson gut gefallen, das wird Yuki Tsunoda natürlich gar nicht gefallen, weil er jetzt natürlich auch dann den Druck direkt spürt. Ich glaube, die Idee, das so zu machen mit dem neuen Motor, war halt clever, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, weil eigentlich hast du damit diese Situation ja im Endeffekt entschärft, natürlicherweise, indem man gesagt hat, Liam Lawson fährt von hinten, und normal gehst du ja auch nicht davon aus, dass einer im Racing Bull dann vom letzten Platz noch durchmarschiert, aber es waren viele Sachen, die in seine Richtung gelaufen sind, und er hat auch mit seinem Talent dazu beigetragen, dass am Ende jetzt 2 Punkte zu Buche stehen, 9. Platz, von ganz hinten gestartet und eben den Teamkollegen zumindest an diesem Wochenende gut in die Tasche gesteckt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, das zu beobachten, wie Liam Lawson sich jetzt weiterschlägt und wie dann auch diese Dynamik im gesamten Red Bull-Kosmos ist, weil die Sätze und die Aussagen, selbst von einem Christian Horner, die gehen ja immer mehr in die Richtung, dass die sehr, sehr positiv gestimmt sind zu Liam Lawson. Und ich denke, die Geschichten von Colapinto, von Olli Bearman, die haben natürlich auch geholfen, den Teamchefs zu zeigen, es zahlt sich aus, mutig zu sein in den Personalentscheidungen und vielleicht eben auch auf die jungen Wilden zu setzen. Und ich glaube, der Zeitpunkt jetzt für Liam Lawson ist absolut ideal, und wer weiß, wie weit es noch geht. Ich würde Stand heute zumindest nicht ausschließen, ihn vielleicht dann wirklich auch sehr, sehr schnell im Red Bull zu sehen, wenn er die restlichen Rennen jetzt auch noch auf dieser Ebene performt.
Ja, das ist es nämlich. Dein erstes Wochenende ist nur so gut wie dein zweites. Das ist leider so in der Formel 1, Colapinto konnte das ja recht schnell bestätigen. Nächste Woche in Mexiko oder dieses Wochenende in Mexiko wird Lawson auch das bestätigen müssen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Grand Prix für ihn, denn Sergio Perez feiert Heimspiel. Und es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass er tatsächlich seine Karriere beenden könnte, auch wenn er das vehement dementiert, auch wenn das Team in Form von Dr. Helmut Marko das dementiert hat. Aber am Ende entscheidet Perez das selbst und er wird die Zeichen der Zeit lesen können. Ja, und ich wiederhole das, was ich vor einigen Wochen gesagt habe. Vielleicht wäre es, um sein Gesicht zu wahren, sogar das Beste, wenn er sagt, ich lasse es sein. Ja, also vielleicht kommt der 26 sogar nochmal irgendwo unter, weil ein Team noch einen erfahrenen Fahrer braucht, der auch Kohle mitbringt. Aber für den Moment ist es nicht so ratsam, das auf sich zukommen lassen zu sehen, weil die Daumenschrauben werden immer weiter angezogen bei Sergio Perez. Dr. Marko hat das auch deutlich gesagt, also man war nicht zufrieden mit der Leistung und so deutlich hat man es wahrscheinlich selten gesagt, dass man so unzufrieden war. Und in diesem Shootout zwischen ihm und Yuki Tsunoda hat er jetzt auch erstmal die besseren Karten. Tsunoda traue ich aber durchaus zu, da zurückzuschlagen. Also, das ist auf jeden Fall ein spannendes Duell für die nächsten Wochen und ich gehe mit, dass Liam Lawson definitiv Chancen hat, bei Red Bull zu fahren. Die Frage ist, wann? Die Frage ist dann aber auch, ob man bei Red Bull sogar so weit gehen würde und sagt, okay, dann zur Not setzen wir auch Perez schon für 2025 vor die Tür, wenn wir mit Lawson einen so starken Fahrer haben. Und insbesondere dieses Duell mit Fernando Alonso. Ich glaube, das sind so wichtige Momente, die auch bei Red Bull sehr großen Eindruck schinden, oder? Weil dich da so durchzusetzen, dich da zu behaupten und dann auch in die Diskussion zu gehen danach und deinen, ich hasse diesen Spruch, ja, aber diesen deinen Mann zu stehen gegen Fernando Alonso, das macht was. Das löst ein Image aus, was Lawson, glaube ich, sehr gut bekommen kann.
Ja, das hat tatsächlich, und die Parallele, die haben, glaube ich, auch einige gezogen, natürlich relativ schnell an den jungen Michael Schumacher erinnert, ne? Damals mit Ayrton Senna. Und vor allen Dingen dann eben auch noch, ja, dass er dann im Rennen Fernando Alonso nochmal wieder überholt und wieder düpiert. Das zeigt schon, dass Liam Lawson, wie man im Österreichischen so schön sagt, sich nichts scheißt, da wirklich befreit und mit Selbstvertrauen, und ich glaube, das brauchst du einfach. Ich glaube, wenn du als Rookie da reinkommst, dann musst du an dich glauben, an deine Fähigkeiten, an deine Schnelligkeit, und das hat er gemacht an diesem Wochenende. Und noch ein Punkt zum Thema Perez, was man ja auch sehen muss am Ende des Tages, und es tendiert ja jetzt dahin, was willst du am Ende als Red Bull Racing denn sagen, wenn du jetzt, und so wird es ja wahrscheinlich laufen, oder so kann ich es mir vorstellen, dass man am Ende vielleicht Dritter in der Konstrukteursweltmeisterschaft wird, aber den Fahrerweltmeister stellt. Und wenn man sich dann fragt, warum nur Platz 3, dann kann die Antwort, wenn der Teamkollege der Weltmeister in der Fahrerweltmeisterschaft ist, nur Sergio Perez lauten. Und dann muss man sich überlegen. Und ich glaube auch, es wäre für Sergio Perez vielleicht das Beste, Gesicht wahrend da rauszugehen, indem er vielleicht selber Schluss macht. Weil am Ende des Tages ist er eben der Schwachpunkt, der Red Bull jetzt wahrscheinlich sogar sehr viel Geld kosten wird. Und Liam Lawson schiebt sich eben an. Mit Yuki Tsunoda hat man auch noch jemanden, dem ich das nicht absprechen würde. Auch wenn ich ihn persönlich jetzt nicht als Red Bull-Fahrer sehen würde und da wirklich viel eher Liam Lawson sehen würde. Aber auch mit Isaac Kacza und Lindblad, in der jetzt auch nächstes Jahr in die Formel 2 rückt, wartet eben die Konkurrenz nur drauf. Und ich glaube, dieser Baum Sergio Perez, der ist böse am Wackeln im Wind und es wird vielleicht an der Zeit, ihn zu fällen. Das muss man dann auch so sehen. Und dann wäre für Liam Lawson natürlich wirklich der goldene Moment gekommen.
Eins muss man ja sagen, Red Bull hat wieder ein Luxusproblem. Das war schon mal ein bisschen anders in den letzten Jahren, dass man so viele junge Fahrer hat, die gedrängt haben. Und das ist eine super Situation, weil das, was Red Bull halt liebt, ist genau diesen Konkurrenzkampf zu schüren. Tim Tamnitz wird nächstes Jahr auch nochmal in der Formel 3 fahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder Formel 2? Nee, Formel 3, oder? Wofür wird er heute bestätigt?
Ja, gut, also ich weiß nur,
aus deutscher Sicht
wurde jetzt für die Formel 2 bestätigt.
Ne? Meine das Formel 3 bei MP. Ja, genau, Formel 3 bei MP Motorsport für 2025. Das heißt, der muss auf jeden Fall mal in die Top 3 fahren. Sonst ist das vorbei für ihn, denke ich. Das wird sein Do-or-Die-Jahr sein. Oliver Goethe aus deutscher Sicht rückt natürlich auch noch nach. Also viel los bei Red Bull und weniger los bei Aston Martin. Wir haben ja gerade über Fernando Alonso gesprochen. Das Team befindet sich weiter im freien Fall. Anders kann man das nicht nennen. Fernando Alonso 13., Lance Stroll 15. Stroll wurde, glaube ich, nicht einmal gezeigt im Fernsehen gefühlt. Doch, es gab eine Situation, da war er in so einem Dreikampf. Doch, stimmt. Ja, stimmt. Ja, ja. Da nehme ich mich dran. Das war aber ganz hinten.
Doch, mit Gasly und Magnussen war das irgendwie so, ne?
Also, gefühlt ganz hinten. Also, Fernando Alonso hat noch versucht, die Kohlen aus dem Feuer zu holen, hat vielleicht an manchen Stellen sogar mehr aus dem Auto rausgeholt, als im Auto drin ist. Jetzt kann man einerseits sagen, ja, da geht es, glaube ich, nur darum abzuwarten, bis dann Adrian Newey endlich anfängt und man dann für 2026, wahrscheinlich eher 2027 ein Auto hinstellen kann, was den Ansprüchen genügt, die man hat. Aber man muss halt auch noch eine Saison 24 und Saison 25 fahren. Und wenn man sieht, dass das Mittelfeld sich so akut weiterentwickelt, ja, also auch die Racing Bulls, die werden nicht stillstehen, die haben jetzt auch zwei Fahrer, mit denen es geht. Und bei Haas sowieso. Also Aston Martin muss dringend wieder aufwachen.
Absolut, also da sind bei mir, was das Thema Aston Martin angeht, wirklich einige Alarmglocken angegangen. Denn wenn wir mal schauen, wo sie in den letzten Jahren waren, und sie waren ja wirklich eine Zeit lang kompletter Podiumsaspirant, da hat Fernando Alonso das Podium ja doch sehr häufig besucht und es ist jetzt wirklich sehr nach unten gegangen. Er ist gestern auch durchgereicht worden, hat natürlich im Quali sensationell performt, im Rennen dann eigentlich keine Chance mehr gehabt. Er ist durchgereicht worden. Wie gesagt, Liam Lawson, Colapinto, Racing Bulls, Williams, die haben da Aston Martin aus eigener Kraft überholt und Aston Martin hat auf jeden Fall so diesen Platz 5, den ich auch persönlich ihnen eigentlich wirklich feste zugesprochen haben, mittlerweile auf der Strecke verloren. Haas rückt nach und ich glaube auch, das Thema hatten wir letzte Woche mit dem Toyota-Deal, da wird noch einiges kommen von den Jungs. Und die Racing Bulls sind am Erwachen und da glaube ich auch mit der wilden Jugend, die da jetzt eben wartet, da wird auch viel Leistung mit reinkommen und vielleicht war das auch so ein Punkt, der sie auch stagnieren lassen hat, dass man eben nicht mehr die Leute hatte, die unbedingt mit dem letzten Willen nach Red Bull wollten und alles gegeben haben. Und wenn wir dann perspektivisch auf 2026 schauen, haben wir eben mit Williams und mit Alpine zwei Teams, die dann mit dem wahrscheinlich sehr, sehr guten Mercedes-Motor antreten werden. Und das kann dann ganz schnell nach unten gehen. Man hat dann einen neuen Motorhersteller, das birgt natürlich auch nochmal ein Risiko. Es ist ein komplett neuer Motor, man muss sich erst aufeinander einstellen und man hat bei McLaren gesehen, dass diese Unterschiede in der Arbeitsweise zwischen Honda und dann vielleicht englischen Teams und doch sehr groß war und das muss man auch erstmal überbrücken und sich darauf einstellen. Also ich sehe da auch, dass das noch einige Zeit brauchen wird. Die Grundsteine sind gelegt. Mit Adrian Newey hat man da jemanden geholt, der natürlich als Zauberer gilt. Man hat auch viel gutes Personal abgeworben. Aber Fernando Alonso wird nicht jünger. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass er, wenn es welche geben wird, die goldenen Zeiten von Aston Martin erleben wird. Und dann ist auch die Frage, wie entwickelt sich das weiter? Mit Lance Stroll hat man eben dauerhaft und auch wenn er zwischendurch wirklich gute Momente hat und sicher kein schlechter Rennfahrer ist, eben aber keinen strahlenden Stern, der Weltmeister werden kann. Und der wird eben in diesem Auto sitzen, solange Lawrence Stroll die Zügel in der Hand hält. Und dann ist die Frage, wer setzt sich daneben, wer macht da mit, wer will diesen Weg gehen? Und sie haben jetzt im Endeffekt, so ehrlich muss man jetzt vielleicht dann auch sein, zwei wirklich große Fahrer und Weltmeister dann zu teilen, zumindest auch wenn Alonso da natürlich noch mal einige Erfolge feiern konnte, jetzt auch verschlissen mit Vettel und Alonso. Und bis jetzt hat sich dann am Ende im großen Bild doch nicht wirklich nach vorne bewegt. Ne? Man stagniert immer noch so in Racing Point Areas, was die Plätze angeht. Ja, da sehe ich nicht wirklich für, zumindest kurzfristig, nicht viel Positives, was wirklich dafür sorgen kann, dass man so einen, ich sag mal, einen Fahrer in Grün auf der ersten Stelle des Podiums sieht, oder?
Nein. Ich glaube, die Zeiten sind noch vorbei, dass die überhaupt aufs Podium fahren. Zumindest, also frühestens mit 26, wenn überhaupt, ehrlicherweise. Weil manchmal habe ich das Gefühl, bei Aston Martin, da ist ein Team, das sehr viel Geld hat, aber überhaupt nicht weiß, wie es damit umgehen soll. Und überhaupt keinen Plan verfolgt. Jetzt war Andy Cowell zum ersten Mal vor Ort, der von Mercedes rüberkam, natürlich auch ein wichtiger Mann. Aber irgendwie wirkt dieses Team, unabhängig davon, wie kühl und ja schon auch steril und unsympathisch, langweilig. Also es gibt viele negative Besetzungen, die ich dafür habe. Team wirkt auch nicht wirklich so zukunftsorientiert. Da werden halt die alten Hasen von überall geholt, aber eben keine neuen, frischen Köpfe so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, aber da wird sich sehr viel darauf fokussiert und da vergisst man so ein bisschen, dass man auch jungen Leuten, glaube ich, die Chance geben muss, sich zu entwickeln. Und damit meine ich auch die Fahrer, ne? Also Fernando Alonso in allen Ehren. Aber gut, man kann froh sein, dass man ihn hat, weil ich glaube, sonst wird man noch weiter hinten rumdümpeln. Aber das kann ja nicht genug sein für das Team, was diese Ambitionen hat. Ja, ich bin gespannt. Ich habe, also für alle Aston Martin-Fans, ich glaube, es wird noch eine lange Durststrecke, bis man da wieder in die Gefilde kommt, die man letztes Jahr, an die man sich vielleicht wieder ein bisschen zu sehr gewöhnt hat. Ja, also obwohl man gesagt hat, ja, wir sind vor dem Plan, so oft aufs Podium kommen, das war eigentlich gar nicht so vorgesehen, das sollte eigentlich später kommen. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn später gekommen wäre, ne?
Ja, definitiv. Also wie gesagt, es war ein kleiner Höhenflug, auch ein respektabler Höhenflug, das sollte man auch nie vergessen, aber es ging eben dann auch im Sturzflug wieder nach unten.
Erfreulich für Haas, dass es jetzt wieder nach oben geht. Tatsächlich tut sich bei dem Team aus Kannapolis eine ganze Menge. Hat ja drei Firmenzentralen, wenn man so will. Einmal in Kannapolis, da ist ja Human Resources und die ganze Verwaltung. Dann in Banbury in UK, da ist die technische Abfertigung und die Zusammenstellung und das Race Hub. Und dann haben wir Maranello noch, durch die enge Partnerschaft mit Ferrari, da die Möglichkeit, dann auch eng mit denen zusammenzuarbeiten, den Simulator zu nutzen. Und ja, zu hoffen, dass es in eine bessere Zukunft gehen kann, die ja auch gemeinsam mit Toyota gestaltet wird. Der neue technische Partner, zum ersten Mal auf dem Auto gewesen und das war ein Glücksbringer, muss man sagen. Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen mit einem tollen Wochenende, beide im Sprint in die Punkte gekommen. Das war schon mal ganz, ganz wichtig, aber beim Rennen hat es dann nur für Nico Hülkenberg geklappt, weil man bei Kevin Magnussen die Strategie doch ziemlich verbaselt hat. Also das ist leider was, was sich durchzieht, aber daran kann man arbeiten. Positiv, dass Magnussen aber so gut dabei war und Nico Hülkenberg dann am Ende noch die Punkte sammeln konnte. Er Achter geworden, Magnussen Elfter geworden. Also dieser Höhenflug, wenn man ihn so nennen will, der geht weiter. Und interessant jetzt auch schon, weil ja Oliver Berman in Mexiko das FP1 eigentlich für Haas fahren sollte, das auch schon vor der Saison bestätigt war, fährt das jetzt bei Ferrari und wer weiß, vielleicht bekommen wir diese Woche ja noch eine Meldung, dass ein Toyota Junior dann bei Haas im Auto sitzt. Also auch da dann schon direkte Einblicke in das, was man machen möchte, gemeinsam mit Toyota, auch jungen Fahrern die Chance geben, sich da zu beweisen. Also insgesamt kann man, glaube ich, sagen, Haas in the USA hat echt gut funktioniert.
Ja, beim Heim Grand Prix haben sie wirklich sehr, sehr gut performt. Kevin Magnussen hat ja im Sprint auch mit dem 7. Platz wirklich ein sehr gutes Ergebnis rausgefahren. Nico Hülkenberg dann am Sonntag im Rennen gepunktet. Und es geht bergauf. Man hat sich rausgerissen eben von diesem roten Laternenteam, von diesem Team, wo eigentlich nichts lief. Und ich fand es auch sehr beeindruckend gestern, und das hattet ihr auch gestern kurz angesprochen im Livestream, dass Haas sogar jetzt mal mit einer Einstoppstrategie da durchfahren konnte, weil der Haas war eben der Reifenfresser der Formel 1. Ich glaube, kein Team hat so oft zwei, dreimal gestoppt während solchen Rennen wie Haas vorher. Und das zeigt einfach, dass da eine wirkliche Entwicklung stattfindet. Und man hat mit Toyota jetzt ein Invest in die Zukunft gemacht. Da viele gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch aus Japan, die man jetzt in dieses Team integrieren kann, die da ihren Know-how mit reinbringen. Und ich glaube, Haas ist wirklich so ein Team, was im Mittelfeld jetzt für Furore sorgen kann und auch schon macht. Und damit war ja auch irgendwo nicht zu rechnen, wenn man die in den letzten Jahren beobachtet hat. Und ich finde, es ist auch ein schönes Zeichen. Sie gehen halt eben einen ganz, ganz anderen Weg, aber sind auch irgendwo, und das muss man auch sagen, wenn man sich die Entwicklung jetzt anguckt, auch irgendwo Vorreiter, eben zu sagen, in der Formel 1, es geht ja nicht unbedingt darum, dass wir den Motor bauen, dass wir so viele Teile wie möglich selber bauen, sondern am Ende wirklich als Team die Presse zu machen. Und das machen sie sehr gut. Der Name Haas ist, denke ich mal, im Gegensatz zu den letzten Jahren mittlerweile wirklich sehr, sehr positiv behaftet. Und ich glaube, innerlich, zumindest für 2025, wird Nico Hülkenberg sicher auch ein bisschen traurig sein, dass er dieses Team im Aufschwung jetzt verlässt, um dann eben zum aktuellen roten Laternenteam, nämlich zu Sauber, zu wechseln.
Er selbst sagt ja nein.
Was soll er denn auch sonst sagen, Kevin? Ja.
Gibt es eigentlich noch ein Rückgaberecht für so Verträge? So Rücktrittsrecht? Oder ist das 14 Tage?
Sind schon durch. Den Widerruf.
Kann er nicht mehr machen. Ach ja, Haas. Ich freue mich, dass das Team den Gang nach vorne macht. Und ich glaube auch, dass sie eine riesen Chance haben, mit Esteban Ocon und Oliver Berman nächstes Jahr ein Fahrerduo zu haben, was mit frischer Energie daran geht. Ich weiß, dass einige Ocon sehr kritisch sehen und wir kommen jetzt auch auf Alpine zu sprechen. Ocon, der an diesem Wochenende mit dem alten Spec gefahren ist. Pierre Gasly hatte das Update am Auto. Der, glaube ich, dann noch das Beste rausgeholt hat aus der ganzen Nummer, Esteban Ocon. Weil man hat deutlich gemerkt, dass da ein Leistungsunterschied ist. Was auch wiederum positiv ist, ne? Weil man gesehen hat, das Update funktioniert. Und das ist ganz, ganz wichtig. Unter Oliver Oakes bewegt sich auch bei Alpine was. Aber Ocon dann nächstes Jahr mit Berman bei Haas. Ich glaube, unabhängig davon, ob das natürlich in den Duellen mal hakelig werden kann, ist das ein Fahrerduo, was Haas auf jeden Fall weiter nach vorne bringen kann. Und das bringt uns zu Alpine. Ocon, der gestern im Rennen von Alex Albon in der ersten Runde rausgedreht wurde und dementsprechend Probleme hatte, dann auch da wieder anzuschließen. Und Pierre Gasly, der von Platz 7 ins Rennen ging, also ein richtig starkes Quali-Ergebnis hatte, eigentlich richtig gut reingekommen ist in dieses Rennen, sogar sehr gut reingekommen ist in dieses Rennen und dann einen Boxenstopp aus der Hölle hatte, 6,9 Sekunden Standzeit und danach einen schlechten Stint auf dem harten Reifen, der funktionierte dann nicht mehr so gut. Es war nur Platz 12, also keine Punkte für Pierre Gasly, obwohl er sie in diesem Wochenende definitiv verdient hätte. Gute Leistung vom Franzosen. Ja, und insgesamt ein gutes Zeichen, glaube ich einfach, Dennis, dass man sieht bei Alpine, die Updates, die man bringt, die fruchten zumindest. Man muss die kleinen Erfolge feiern, wie sie fallen.
Genau, die kleinen Feste feiern. Ja, ich habe mir tatsächlich spät in der Nacht am Samstag verwundert die Augen gerieben, als Pierre Gasly plötzlich, und ich möchte doch sagen, für Alpine-Verhältnisse sehr souverän ins Q3 eingezogen ist, den 7. Platz gemacht hat, am Ende durch George Russells Rückversetzung sogar vom Platz 6 dann losgefahren ist und sich ja lange auch an die McLaren heften konnte. Also ich musste immer ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, es war letzte Mal bei deiner Show am Montag auf Twitch, wo der Christian Schwetz gesagt hat, er wünschte sich ab und zu vielleicht auch mal ein drittes Auto. Und da hatten wir dann quasi drei papayafarbene Autos hintereinander eine ganze Zeit lang. Sehr schönes Bild. Und ja, am Ende ist es dann, leider muss man da auch ehrlich und kritisch sagen, wie so oft bei Alpine an der Boxengasse gescheitert. Also wirklich objektiv gesehen, muss ich leider sagen, mit die schlechteste Pitstop-Crew. Also ich kann mich an kein Team erinnern, abgesehen von Sauber, die ja ihr Problem Anfang der Saison hatten, die so oft wirklich diese desaströsen Stops haben und haben Pierre Gasly damit komplett aus dem Rennen genommen, zu einem wichtigen Zeitpunkt den Stop versiebt, wo es wirklich gerade darum geht, die Track-Position wieder zu erkämpfen und haben ihn da echt in böse Wasser gestoßen. Ja, am Ende bleibt dann kein Punkt, aber doch die Erkenntnis, dass es, und das hat man ja auch in dem Vergleich zu Esteban Ocon gesehen mit der alten Spec, dass es vorangeht und dass man vielleicht 2025 auch nicht komplett herschenken möchte und da vielleicht dann doch nochmal den Angriff aufs Mittelfeld wagen würde. Und was ich auch sehr bezeichnend fand, Kevin, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, diese schnellste Runde von Esteban Ocon, wenn ich es richtig im Kopf habe, Colapinto zu diesem Zeitpunkt die schnellste Runde zu nehmen und damit Williams einen Punkt, das war doch so ein bisschen Aufbäumen des Kampfgeistes im Kampf um die Konstrukteurs-WM,
ja,
oder?
Ja, vielleicht, keine Ahnung.
Vielleicht auch falscher Ehrgeiz.
Ja, vielleicht wollte man auch einfach Esteban Ocon noch was gönnen. Ich weiß es nicht, dass jetzt noch so viele Unterschiede macht. Also ich glaube, das ist eigentlich relativ vorbei, oder?
Ja, also da müsste schon einiges in den nächsten Rennen passieren, dass Alpine da noch kommt. Aber was ich sagen muss, ihre besten Leistungen irgendwie bringen sie anscheinend doch, wenn das Auto vollfoliert ist. Ne? Jetzt genau. Am Wochenende in Indiana Jones eigentlich sehr, sehr gut, bis auf den Boxenstopp. Und als sie in der Deadpool- und Wolverine-Lackierung gefahren sind, auch da haben sie, glaube ich, sogar die Doppelpunkte geholt. Also vielleicht in Enstone sollte man drüber nachdenken, einfach das ganze Ding mal wieder pink zu folieren.
Ja, das sollte man eh. Aber man malt ja die Autos an, da ist man so stolz drauf. Erinner dich an meinen Besuch bei Alpine. Ja, anmalen. Grün ist die Hoffnung. Ich glaube, die ist bei Sauber endgültig verloren. Was sollen wir sagen? Es tut mir echt leid, liebe Sauber-Fans, aber ja. Joe misst, Bottas misst. Hast du was zu sagen zu Sauber? Du noch eine Meinung?
Nicht wirklich. Nee. Ich schließe mich deinen Worten an.
Okay, gut. Das war's mit dem Sauberteil in diesem Rennen, in diesem Podcast heute. Ja, das Mittelfeld, es macht Spaß. Mal gespannt, was in Mexiko auf uns zukommt. Ich glaube, da wird sich wieder einiges durchmischen, weil eben die Höhenlage von Mexico City nicht unwichtig ist. Auf die aerodynamische Leistung sich auswirkt, auf die Motoren sich auswirkt. Also das wird auch wieder sehr, sehr spannend. Wir haben keinen Sprint am Wochenende, ganz normales Rennwochenende, aber dazu gleich mehr. Nach einer kurzen Pause kommen wir dann zu dem Punkt, den Dennis vorhin aufmachen wollte, nämlich, dass man in Austin vielleicht ein Problem mit der Strecke hat, weswegen wir genau diese Diskussion haben, wie wir sie an diesem Wochenende gehabt haben in Bezug auf Strafen. Mehr dazu gleich nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört weiterhin Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit Dennis Lewandowski und mir, Kevin Scheuren. Und der Hinweis in eigener Sache, dass wir verschiedene Kanäle haben, über die ihr mit uns kommunizieren könnt. Natürlich haben wir unsere eigenen Social-Media-Auftritte, die haben wir ja verlinkt, auch in der Podcast-Beschreibung. Aber wir haben auch verschiedene Gruppen, und zwar bei Starting Grid Fans, oder Starting Grid Fans findet ihr bei Telegram, Starting Grid F1 Fans bei Facebook, und wir haben einen Discord-Channel. Kommt auf jeden Fall dazu, diskutiert mit vielen tollen Formel-1-Fans, es ist eine super Atmosphäre, es ist immer konstruktiv, es ist immer vernünftig und man hat einfach Spaß an der Sache. Auch mal hitzig zwischendurch, aber immer auf Augenhöhe, und deswegen schätze ich diese Community, die wir haben, echt sehr. Bin froh, dass wir sie aufgebaut haben und dass wir sie auch ja, gemeinsam immer weiter vorantreiben. Das heißt, wenn ihr dazukommen möchtet, seid ihr herzlich eingeladen, das zu tun. Alle Links in den Shownotes. Austin, Texas. Der Circuit of the Americas war Schauplatz des 19. Formel-1-Rennens 2024. Zum 12. Mal war die Formel 1 dort. Ein Jahr ist ja ausgefallen. Und ja, was soll man sagen? Es ist ein interessantes Rennen gewesen. Ich finde, es war insgesamt ein gutes Rennwochenende. Der Sprint hat Spaß gemacht, das Rennen auch. Die Fans hatten Spaß an der Strecke, man hat gesehen, es war proppevoll. Das einzige Problem war, dass wir schon wieder diese unsäglichen Diskussionen hatten, nicht wegen Track Limits an diesem Wochenende, auch wenn da wieder sehr, sehr viele Runden gestrichen worden sind, sondern vielmehr wegen der Strafen. Forcing another driver off track. Also heißt, den Fahrer nach draußen drängen, sodass er halt die Strecke verlassen muss und man selber den Vorteil hat. Oder das Überholen abseits der Strecke, was einem wiederum einen Vorteil verpasst hat. Nicht nur Lando Norris hat das geschafft, sondern auch Pierre Gasly zum Beispiel. Der hat auch dafür eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Interessant war ja, dass man immer mildernde Umstände halt walten lassen bei den Stewards. Sprich, man hat aus den 10-Sekunden-Strafen, die das eigentlich gewesen wären, für beide Vergehen, eine 5-Sekunden-Strafe gemacht. Was ja schon bedeutet, dass man die Charakteristik der Strecke damit einbezieht und auch die Art und Weise, wie die Fahrer damit umgegangen sind. Das Problem ist, wenn man Kritik äußert an den Fahrern, vor allem an Fahrern wie Max Verstappen zum Beispiel, wo ja auch viele Verschwörungstheorien wieder gezogen haben, dass man ja bei der FIA nur in Richtung Verstappen handelt, und das halte ich ja für ganz gefährlich, ja, also so in diese Richtung zu argumentieren, weil kann man den Fahrer Max Verstappen dafür kritisieren, dass die Strecke das hergibt, was er da gemacht hat? Finde ich persönlich ja eigentlich nicht, Dennis.
Nee, also man muss sagen, die Formel 1 ist eben ein Sport, die Grenzen auslotet wie wenig andere. Das fängt beim technischen Reglement an und endet dann zwangsläufig auf der Strecke. Und diese Einladung, die diese Strecke eben bietet, genau für diese Manöver, die ist einfach sehr, sehr groß. Und die wird halt auch gern genutzt, und das auch seit Jahren. Also wenn wir auch dann, wo wir gerade davon reden, dass die Charakteristik der Strecke bei Strafen mit einbezogen wird, wenn wir dann davon reden, dass es in Austin mittlerweile zum guten Ton gehört, als Zweitplatzierter, der die Innenseite hat, innen reinzugehen und dann eben den Führenden quasi nach außen von der Strecke zu drängen, dann haben wir da einfach ein Streckenproblem. Und bei mir war das auch bei dieser ganzen Verstappen-Norris-Diskussion, relativ schnell für mich der Punkt, der mich dann viel mehr geärgert hat als die Entscheidung der Steward. Warum kann es denn eigentlich wieder dazu kommen? Eben weil wir in Austin an den neuralgischen Stellen, an eben diesen Stellen, wo die Überholmanöver stattfinden, diese weiten, weiten Auslaufzonen haben, die das einfach erst möglich machen. Wenn du da eben eine natürliche Barriere hast, ein Kiesbett, so wie man es in Österreich gelöst hat oder in China, was ich echt toll fand, und ich finde, das hat den Rennen auch echt Qualität gegeben, weil die Fahrer wirklich wieder sich konzentrieren müssen, zwischen den Linien zu bleiben und auch eben keine Harakiri-Überholmanöver machen, weil sie wissen, ja gut. Und ich glaube auch, das war so ein bisschen Lando Norris' Gedanke an der Stelle. Der denkt sich halt, ich probiere es mal außenrum. Wenn nicht, dann fahre ich halt auf dem Asphaltstreifen weiter und bestenfalls sortiere ich mich dann noch vor Verstappen ein. Und genauso hat das ja auch gemacht. Und wenn du da eine natürliche Barriere hast, dann kommst du gar nicht in die Situation. Dann können auch Rennvorfälle anders bewertet werden. Und selbst ein Max Verstappen in dieser Situation wäre da ins Kies gefahren. So ehrlich muss man sein. Und dann haben wir da eine ganz andere Situation. Dann haben wir vielleicht auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge, dass man dann wirklich sagen müsste oder könnte, Max Verstappen hat Lando Norris da an der Stelle ins Kies gedrängt. So haben wir am Ende einen Lando Norris, der halt über den Betonstreifen überholt und damit dann eine Strafe kassiert, die, wie wir schon besprochen haben, dann auch irgendwo richtig ist. Und ich finde, viele Strecken haben es in den letzten Monaten sehr, sehr gut gemacht, und es hat mir sehr gut gefallen, und es war sehr schön, einfach dieses Thema mal nicht zu haben. Und Austin war dann wieder ein Schritt zurück. Man hatte zwar auch angekündigt, da was machen zu wollen. Ich habe da gelesen auch von Grünstreifen und habe dann bei Sky gesehen, das hatte Sascha Roos, glaube ich, gezeigt, dass man dann teilweise sogar Curbs halbseitig schwarz gefärbt hat, um sie noch zur Strecke zu machen, damit man dann noch mehr Platz hat. Ja, und damit bietest du das den Leuten nur an. Und im Endeffekt machst du es damit eben, genau diese Aktion und genau diese Momente machst du damit erst möglich. Und ja, es gefällt mir gar nicht. Und wir haben, als wir die Watchparty gemacht haben, da haben wir ja auch die Möglichkeit, die Rennleitung, diesen Rennleitungsmonitor zu sehen. Und da hagelte es dann ständig gelöschte Runden, schwarz-weiße Flaggen. Ich glaube, wir hatten 3 oder 4 Stück sogar am Ende da stehen. Ja, und das kann es ja irgendwo nicht sein. Und ich finde, das hat die moderne Formel 1 jetzt auch gezeigt, dass sie das eigentlich nicht mehr nötig hat und dass es Mittel und Wege gibt, eben Strecken dagegen abzusichern, ohne in Gefahr für andere Rennserien, für Track Days, für Motorradrennen zu schaffen. Österreich hat das vorgemacht, China hat das vorgemacht, habe ich gerade gesagt. Und ja, das hat mich dann viel mehr enttäuscht und gewurmt irgendwie, weil es dem Rennen dann, was wirklich klasse war, und du hast gerade gesagt, es war ein tolles Wochenende, aber das hat irgendwie die Kirsche von der Torte wieder runtergenommen und dann doch irgendwie so einen faden Nachgeschmack hinterlassen bei mir. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Kevin, würde mich auch deine Meinung mal sehr zu interessieren.
Also ich finde ja die Strecke grundsätzlich interessant. Ich mag sie auch tatsächlich. Ich finde das Layout, weil es verschiedene Elemente von verschiedenen Strecken mitbringt, sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch, dass es den Fahrern sehr viel Spaß macht, dort zu fahren. Ich finde, auch im Videospiel, du bist ja noch viel mehr da am Start als ich, macht sie Spaß zu fahren. Das Problem ist, dass tatsächlich es Punkte gibt, wie Kurve 1, wie Kurve 12, wie Kurve 19, die dazu einladen, neben der Strecke zu fahren, die dazu einladen, das Limit auszuloten. Und ich finde, also den Fahrern kann man dafür keinen Vorwurf machen, weil wir würden es genauso tun. Wenn man uns die Möglichkeit gibt, dann würden wir es genauso machen. Das heißt, man muss da seitens der Strecke reagieren. Und ich sehe es da genauso wie Doc Dame und Marco, ich sehe es genauso wie du. Mach eine Ausfräsung an den genannten Kurven, schütte das mit Kies auf, wenn die Formel 1 kommt, mach das Ding zu, wenn die Formel 1 weg ist und dann können die Track Days starten, dann kann die MotoGP kommen, dann kann jeder kommen und keiner macht sich was kaputt. Weil ich glaube, die Formel 1 braucht das, die moderne Formel 1 braucht das, weil die Fahrer natürlich gewohnt sind, dass wenn sie die Möglichkeit bekommen, diese Möglichkeit auch nutzen. Nimm den Fahrern die Möglichkeit weg, wie in China und in Österreich, dann nutzen sie sie auch nicht und dann ändert sich das von ganz alleine. Und deswegen glaube ich, dass die Promoter dort vor Ort das dringend machen sollten, weil ich glaube, sonst verliert diese Strecke nach und nach an Attraktivität. Weil wir dann jedes Jahr genau die gleiche Diskussion haben, entweder wegen Track Limits oder wegen diesem Strafenmüll. Und das bräuchte es eigentlich gar nicht. Wenn man die Strecke einfach an verschiedenen Stellen ein bisschen anpasst. Die Promoter haben ja nochmal Probleme bekommen, weil rund 200 Zuschauer über die Zäune gesprungen sind, als die Autos noch unterwegs waren quasi, Track Invasion starten wollten. 500.000 Euro, davon glaube ich 350.000 auf Bewährung für 2 Jahre, damit das nicht mehr passiert. Also ich glaube, es wird einiges aufzuarbeiten geben dort. Die Popularität nimmt zu und wenn die Popularität, weil die Rennqualität an und für sich war ja total zufriedenstellend. Also ich habe mich an diesem Wochenende grundsätzlich richtig gut unterhalten gefühlt durch Austin, sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen. Aber wenn wir dann wiederum dieses Geschmäckle haben nach dem Rennen, aufgrund dieser Strafen oder nicht gegebenen Strafen, dann ist das was die Strecke verarbeiten muss oder was die Strecke bearbeiten muss. Weil ich glaube, wenn die Situation jetzt von Norris und Verstappen nochmal rannehmen, wenn da Kies ist, dann fährt ja Norris nicht raus und im Zweifel bekommt Verstappen dann noch eher die Strafe, weil er Norris ja aufs Kies schiebt. Ja. Gut, ich glaube, wenn Norris sowieso zurücksteckt, dann bekommt Verstappen die Strafe wegen Forcing Another Driver off Track. Das ist mal das Erste. Also da das haben wir ja im YouTube-Livestream von Formel1.de also sehr lange diskutiert, dass ich finde, dass Lando Norris sich da auch wirklich nicht klug angestellt hat. Aber mit Kies sieht das halt in vielen Situationen ganz, ganz anders aus. Und ich denke, das ist die einfachste Möglichkeit, das so zu machen. Man hat es ja auch gesehen, wenn in Kurve 19 zum Beispiel, wenn der Hamilton sich rausdreht und sich da ja ein bisschen dilettantisch festfährt, dann ist das Rennen halt vorbei. Ja? Das muss ja nicht zu einem Einschlag führen, wie bei George Russell einen Tag vorher, aber Kies bestraft halt sofort und deswegen wünsche ich mir, dass sie das für nächstes Jahr angehen, weil ich möchte, dass diese Strecke ihre Attraktivität behält und ich glaube, das behält sie nur, wenn verschiedene Bereiche der Strecke auch angepasst werden.
Kevin, was ich vielleicht auch noch ganz interessant fände für unsere Hörerinnen und Hörer, wo wir auch gerade darüber reden, was in Austin dann vielleicht auch nicht gut gelaufen ist, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, warum wir diesen schönen Pokal, der ja vorher auch sehr prominent dann noch von, ich glaube, Petter Ward war es, ne?
Ja.
Der dann im Auto rumkutschiert hat, warum der am Ende nicht überreicht wurde und es für die Fahrer dann einen wunderschönen Pirelli-Reifen gab.
Also ich hätte den Pirelli-Reifen ja genommen. Also die können mir ruhig mal diesen Pirelli-Reifen. Ich möchte eh so einen Pirelli-Reifen hier zu Hause haben. Nicht den großen, sondern diesen kleinen. Ja, was ist passiert? Man hat bei Pirelli mit einem Künstler zusammengearbeitet, der die Figur Hero, Hero entwickelt hat. Also bei dieser Figur, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, habe ich ja eh schon Assoziationen von Disney gehabt. Aber noch viel mehr
Ja.
offenbar, das haben dann auch unsere findigen Hörerinnen und Hörer in den Gruppen festgestellt, eher eine Ähnlichkeit mit den Bearbrick-Figuren. Die kannte ich vorher ehrlicherweise gar nicht, aber als ich die dann gegoogelt habe, stimmt, ja, die sehen tatsächlich so aus. Ja, was hat man bei Pirelli wohl gemacht? Erstmal eine große Ankündigung, ja, dass das gibt und dass es das auch verkauft werden soll, als Limited Edition, Collectors Item und so weiter und so fort. Oha, und auf einmal sehe ich auf dem Podium diese Trophäe nicht. Und ich denke so, was ist denn da los? Ja, man hat sich kurzfristig entschieden, seitens der FIA und Pirelli diese Trophäe zurückzuziehen, eben aufgrund der frappierenden Ähnlichkeit mit den Bearbrick-Figuren. Und man wollte da einem Copyright-Streit aus dem Weg gehen. Ich glaube ja sogar, es ging schon weiter. Ich kann mir vorstellen, dass die Firma Bearbrick auch schon eine Unterlassungserklärung geschickt hat und gesagt hat, nee Leute, lasst das mal. Das machen wir jetzt nicht. Ich habe ja die Renderings gesehen und dann in diesem Tweet von Petter Award, also könnt ihr mal bei ihm auf Twitter suchen, ich weiß nicht, ob der mittlerweile gelöscht ist, weil ihn nicht mehr gezeigt werden soll. Aber also persönlich fand ich das schon ganz cool, die Idee. Ja? Also ich mag ja diese außergewöhnlichen Trophäen eigentlich ganz gern. Ich bin ja auch ein Fan von dieser Trophäe, die es in Frankreich mal gab, zum Beispiel, mit diesem riesigen Gorilla. Oder auch dieser Trophäe, die es mal in Deutschland gab, wenn es mal nicht immer nur diese langweilige Sponsorentrophäe ist, ja. Und Pirelli hat auch schon schlimmere Trophäen gemacht, die ich nicht verstanden habe. Deswegen war das jetzt irgendwie so auch dieser Spielzeugästhetik irgendwie ganz nett. Ja, aber diese Trophäe wurde nicht vergeben und stattdessen haben dann die Fahrer wirklich diese traurigen Räder bekommen. Dieser Blick von Carlos Sainz auch, als er dieses Rad hochgehoben hat, ich so, war ihr jetzt, ey, was ist das denn? Immerhin hat Charles Leclerc noch einen Pokal bekommen, einen vernünftigen, von den Veranstaltern. Ja, aber grundsätzlich, ich mache immer gerne Pokalwatch. Ich fand den jetzt nicht unschön. Ja, gut, es ist halt wie es ist. Ne? Dieser Pokal wird das Licht der Welt nicht mehr erblicken.
Nee, dann lieber nächstes Mal wieder mit Sega und Sonic the
Ey,
Hedgehog.
die sollen einfach mit Lego zusammenarbeiten. Die haben die
Ja.
Partnerschaft, dann sollen sie doch einfach so eine riesige Lego-Trophäe gestalten. Das wäre doch total cool. Und die verkaufst du dann auch. Ist doch mega.
Das hätte was. Das hätte was.
Ja, ansonsten, Austin, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein Bucketlist-Ziel für mich auch mal, vielleicht live zu sehen. Also ich fand die Atmosphäre, viele, viele Zuschauer, ich glaube, man hat noch keine Zahlen bekannt gegeben, wie viele tatsächlich da waren, aber man hat eigentlich mit 500.000 gerechnet über das ganze Wochenende. Also nochmal ein Zuwachs im Vergleich zum Jahr zuvor. Es gab ja viele Konzerte auch, unter anderem von Sting und Eminem, der ja seinen Geburtstag dort auch gefeiert hat quasi. Und ja, was die Amerikaner halt auffahren für die Formel 1, ich finde, das ist super gut. Ich freue mich auch auf Las Vegas tatsächlich. Da habe ich ja dann auch wieder vor Ort sein, weil da auch viel geboten wird wieder, viele Konzerte. Und dieses Drumherum, das macht es halt aus. Ja, so also Formel 1 ist halt nicht mehr nur Racing, sondern es ist halt dieser gesamte Event drumherum. Und da hat sich Austin halt echt hervorgetan in den letzten Jahren, die das da wunderbar hinbekommen haben. Auch tolle Bilder, wenn der Helikopter da so drüber schwebt, dann die Sonne so leicht untergeht und so. Also das ist schon, es gibt schon hässlichere Orte für die Formel 1 als Austin.
Ja, da steige ich mit ein. Und ich würde dich sehr gern mit einem wunderschönen Cowboy-Hut in Austin sehen,
Ja, das wäre eigentlich
Kevin.
geil, ne? So Cowboy-Stiefel, Cowboy-Hut.
Ja.
Sehe ich schon tatsächlich. Sehe ich schon tatsächlich. Aber vielleicht ja in den nächsten Jahren mal. Ja, die Strecke in Austin wird sich auf jeden Fall ein bisschen verändern müssen, wenn diese Diskussion nicht mehr aufkommen soll. Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, die wir, glaube ich, auch besprechen sollten, weil es ja auch Thema war, warum bestrafen die Stewards die Vorgänge nicht konstant und konsistent? Ich glaube, da muss man die Stewards auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe ja gesagt, dass wenn man die Situation gestern zwischen Verstappen und Norris im Gesamtkontext sieht, über die verschiedenen Runden, die dieses Duell ging, hätte man ja auch sagen können, nee, dann bestraft man das gar nicht, weil das war ein Duell, was sich aufgebaut hat. Für die Stewards ist es ja auch super schwer, die richtige Entscheidung zu treffen, weil nicht jede Situation ist wie die andere. Ja, und ich finde gestern, die Entscheidungen, die getroffen worden sind, sind alle auch in ihrer Erklärung sehr valide gewesen. Die Erklärungen waren stichhaltig, man hat teilweise mildernde Umstände angesetzt, hat nicht das volle Strafmaß gezogen. Ich finde, das ist auch eine Art von Fingerspitzengefühl der Stewards gewesen, oder?
Ja, zumal, ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, ob es wirklich in den Situationen immer genau so war, wie ich es jetzt gerade im Kopf habe. Ich glaube, es war aber auch ein Unterschied, in welcher Kurve es war. Weil wenn wir jetzt von Kurve 12 reden, wo ja der Norris- und Verstappen-Vorfall war, da ist natürlich immer für denjenigen, der außen war, dann die Strafe gefallen, auch für Pierre Gasly, weil du eben an der Stelle innen eher die Ideallinie hast und der Äußere eben der ist, der ja den Versuch macht. Und in Kurve 19, wo wir ja auch die Fälle hatten, ich glaube, da war auch die Geschichte Russell und Bottas, wenn ich mich nicht ganz vertue, da ist es natürlich so, dass du diese Kurve eigentlich von außen fährst und da natürlich der innere Fahrer, der Aggressat, der Aggressor ist, der das Überholmanöver setzt. Also auch da gibt es Unterschiede, das muss man dann auch so sehen. Vielleicht auch das ein Grund, warum man eben unterschiedlich gehandelt hat. Und wie du sagst, ich habe mir gestern tatsächlich auch die Mühe gemacht, mir zu allen Strafen die FIA-Dokumente durchzulesen und sie waren alle in ihrer Erklärung für mich absolut verständlich und okay, ich konnte mit allen gut leben. Also von daher glaube ich schon, es ist einfach schwer und ich bleibe da auch bei meinem Standpunkt, ich glaube einfach, diese Strecke gibt das nun mal immer wieder her und macht es natürlich dann auch den Stewards nicht einfach, weil diese Vorfälle sind halt immer blöd zu bewerten. Wie gesagt, Verstappen Norris ist da ein absoluter Idealfall, um das mal zu beleuchten, weil man einfach sagen muss, im Normalfall überholst du halt nicht, wenn du vor abseits der Strecke bist und wenn du das machst, verstößt du gegen eine Regel. Dann musst du die Strafe geben. Und das macht es dann auch am Ende sehr schwer. Also ich glaube, die Stewards waren vielleicht sogar gestern ich glaube, Stefan Ehlen hat es gestern so genannt, die ärmsten Schweine am ganzen Rennwochenende. Und da sollte man dann vielleicht eher die Kritik wirklich in Richtung Strecke und ja, Auslaufzonen vielleicht richten, als wirklich dann gegen die Leute, die sich mit solchen Vorfällen dann auseinandersetzen müssen.
Wir machen nochmal eine kurze Pause und setzen uns noch einmal auseinander mit dem großen Preis von Mexiko, Mexiko, Mexiko. Die Formel 1 geht direkt in die nächste Runde und das in Mexiko-Stadt. Ein Grand Prix-Kurs, der es in sich hat. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und wir stimmen uns in diesem letzten Abschnitt ein auf den nächsten Formel 1 Grand Prix, der direkt am kommenden Wochenende stattfindet, und zwar auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt, der große Preis von Mexiko. Und das ist eine besondere Strecke, seit 2015 wieder im Rennkalender. Nico Rosberg konnte damals den ersten Grand Prix dort gewinnen, danach Lewis Hamilton, Max Verstappen zweimal, dann nochmal Hamilton 2019 und die letzten drei Rennen Max Verstappen. Wird es an diesem Wochenende auch wieder Max Verstappen sein oder kann sich jemand anders in der Höhenluft von Mexiko behaupten? Auf mehr als 2200 Meter gelegen. Eine Strecke, die den Autos vor allem einiges abverlangt. Da ist es gar nicht mal die Belastung auf die Fahrer, sondern vor allem auf die Technik, Dennis, die immer eine ganz besondere Herausforderung ist.
Genau, wir haben extrem dünne Luft dort oben und das ist natürlich für die Motoren sehr hart, weil eben sie weniger gekühlt werden und man sieht ja auch regelmäßig dann in Mexiko, dass da in die Verkleidung doch größere Löcher gestemmt werden, um das Ganze da zu kühlen. Die Aerodynamik ist natürlich dort auch anders, die Flügel bringen nicht so viel. Und das ist dann immer spannend zu beobachten. In den letzten Jahren hat motorseitig Honda das eigentlich immer am besten weggesteckt und dann noch in Verbindung mit einem immer sehr guten Red Bull Chassis. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie wird sich das dieses Jahr entwickeln? Welche Teams können da ihre Vorteile ziehen? Und das wird spannend zu beobachten. Und ich freue mich sehr drauf auf den Grand Prix. Ich glaube, es ist wieder einer, bei dem es sehr schwer wird, gleich zu tippen, wenn ich ehrlich bin. Und ja, da würden mich auch noch mal deine Gedanken interessieren. Was glaubst du, kann Red Bull da zu alter Stärke wirklich komplett wieder zurückkommen? Wird Ferrari weiter angreifen oder schlägt McLaren zurück?
Also ich glaube tatsächlich, dass Red Bull in der Lage sein kann, in Mexiko wieder die maßgebliche Rolle zu spielen, weil diese andeutungsweise Stärke, die man in Austin wieder gezeigt hat, die kann ich mir vorstellen, kann man in Mexiko noch viel besser ausspielen. Eben auch durch die Höhenluft, aber auch durch das Streckenlayout, weil Ich glaube, das könnte dem Red Bull sehr, sehr gut liegen. Und Max Verstappen, dem liegt diese Strecke ja auch, das haben wir gerade festgestellt. Also ich würde mutig sein, so mutig wie man sein kann in der Formel 1-Saison 24 und Red Bull und Max Verstappen mal als Top-Favorit erstmal auf die 1 setzen. Und dann dahinter wird es ein Kampf, der sehr interessant ist, weil einerseits klar, McLaren, ich glaube, die sind auf jeder Strecke einfach stark. Viele werden auf Ferrari gucken. Weil viele überrascht waren, dass in Austin Ferrari plötzlich so richtig gut unterwegs war. Und Dr. Helmut Marko hat das ja auch so ein bisschen eher als Streckenspezifikum abgetan. Wenn Ferrari das jetzt allerdings wieder bestätigen kann in Mexiko, das wäre ein fettes Ausrufezeichen, was man da setzen kann vor Brasilien und dann eben auch vor diesen Rennen in Katar und Las Vegas. Weil das wird diesen WM-Kampf bei den Konstrukteuren nochmal natürlich so richtig öffnen, wenn Ferrari da wieder so richtig stark unterwegs ist. Und ich Mercedes nicht ganz abschreiben würde in Mexiko, weil eben auch die mit dem Auto eigentlich in der Höhenluft immer ganz gut unterwegs waren und die Updates grundsätzlich, glaube ich, funktioniert haben. Ja, also man hat am Freitag schon erste Züge davon gesehen, dass das funktioniert hat. Und man darf nicht vergessen, wir haben an diesem Wochenende ja auch ein längeres freies Training. Ich glaube, das zweite freie Training ist 90 Minuten lang wegen einem Reifentest von Pirelli. Das heißt aber eben auch eine halbe Stunde mehr Daten sammeln für die Teams. Nun ist Mexiko in Sachen Datensammeln schwierig, eben durch die Höhenluft, es ist nicht alles repräsentativ an Daten, aber diese Top 4, ich meine, das werden auch die Top 4 bleiben, da wird keiner zwischenschlagen, denke ich. Red Bull auf 1, dahinter würde ich jetzt eher Ferrari als McLaren so spontan vom Bauchgefühl her sagen, obwohl ich glaube, dass McLaren am Ende mit dem Layout und mit der Höhenluft besser klarkommen wird und auch Norris das kleine Momentum sicherlich nochmal mitnehmen kann. Was wird auch Oscar Piastri zeigen? Was wird Sergio Perez zeigen bei seinem Heimrennen? Und dann Mercedes eher auf Platz 4. Und im Mittelfeld ist halt alles offen. Ne? Also da finde ich super schwer zu sagen, wer da die maßgebliche Rolle spielt.
Ja, also Mittelfeld wäre jetzt mein erstes Bauchgefühl tatsächlich Haas.
Weiß ich eben nicht.
Die sind ja zumindest in der Vergangenheit auf so Strecken mit langen Geraden immer doch ganz gut gewesen. Also Alpine würde ich tatsächlich rausnehmen. Ich glaube, der Renault-Motor, der wird in Mexiko wieder böse Probleme haben, wie in den letzten Jahren auch. Ich erinnere mich daran, als ich glaube Esteban Ocon war es, wo der rundenlang hinter einem damals noch sehr schwachen Haas von Nico Hülkenberg festhang. Ja, also Racing Bulls, Haas, ja, Williams ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ne? Vielleicht kann Colapinto da nochmal einen Achtungserfolg setzen. Vielleicht wird aber auch Alex Albon zurückschlagen. Aber du hast recht, am Ende des Tages ist es jetzt alles irgendwie Grünmalerei und
das gehört ich glaube,
es ist sehr schwer.
Es gehört dazu. Wir müssen das ja machen. Ja. Das ist unser Job. Ja.
Genau, genau. Also wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich sagen Haas, Racing Bulls, Williams.
Ja, ich glaube nicht, dass Haas so stark sein wird irgendwie. Ich glaube, das war tatsächlich eher streckenspezifisch in Austin in dem Fall, weil, na, ich kann es gar nicht so beschreiben. Ich glaube, die Racing Bulls sind für mich der Top-Favorit im Mittelfeld. Liam Lawson kommt mit diesem Schwung mit dazu. Ja, doch, Racing Bulls und dann Haas und Williams, die da so ein bisschen um die Position kämpfen. Aston Martin dürfen wir natürlich nicht vergessen, aber ich habe das Gefühl, die werden wieder so ein bisschen abschmieren am Wochenende. Da ist das Momentum einfach gar nicht vorhanden. Da kann man auf Fernando Alonso hoffen, der halt wieder sein eigenes Rennen fahren wird. Und gut, Sauber wird eh ganz hinten sein, ich denke, das ist klar. Ja, Racing Bulls, Best of the Rest, ist ein mutiger Tipp. Aber so gesehen waren sie es ja sogar. Nee, das war Haas jetzt am Wochenende. Ja. Doch, eher Racing Bulls, dann Haas oder Williams, austauschbar. Und ich glaube vor allem wieder, dass Lawson Tsunoda nochmal schlägt. Tsunoda schlägt Lawson und Colapinto schlägt Albon nochmal.
Okay, ja. Dann hätten wir auf jeden Fall schön Feuer in den Duellen. Das,
ja, eben, eben.
Das würde ich nehmen.
Ja, das muss es auch geben. Ich würde mich auch freuen, wenn Stroll mal Alonso bügeln würde. Einfach just for shits and giggles, weißt du? Damit auch mal was passiert. Alpine bin ich gespannt drauf, wie Ocon sich mit dem neuen Update schlägt. Ich würde die gar nicht so sehr abschreiben, weil die sind halt Wundertüte. Ne? Das kann in alle Richtungen gehen bei denen. Wir haben in Mexiko auch schon große Dramen erlebt um Alpine. Ich glaube, da ist Alonso doch mal der Motor hochgegangen und danach hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr auf die Scheiße.
Genau, ich würde mich jetzt auch dazu hinreißen lassen, zu tippen, dass ein Renault-Motor am Wochenende abbraucht.
Ey, wir haben schon lange keinen Motorschaden mehr gesehen.
Ja, Und es wird mal wieder Zeit.
Ja,
jetzt
glaubst
hatten
du?
wir unser Safety Car endlich wieder.
Ja, genau.
Und jetzt gibt es mal wieder Motorschaden.
100% Safety Car Wahrscheinlichkeit in Mexiko, glaube ich, ne?
Ja, sehr, sehr hoch. Ne? Allein, also ich glaube, wir haben es in den letzten Jahren oft erlebt, Turn 1, erste Runde, das wird ein sehr, sehr starkes Spiel. Und ich würde mir fast wünschen, Verstappen und Norris dann nebeneinander zu haben und dann mal zu gucken, ob Lando Norris dann vielleicht mal den Ellbogen auspackt.
Ja, vor allem Kurve 2 und 3 dann auch noch, ne? Also das ist ja dieser ganze Kurvenkomplex
ja,
da,
genau.
der sehr, sehr spannend ist. Also der große Preis von Mexiko, ein Grand Prix, der auch mittlerweile, ja, ich will nicht sagen zu den Klassikern gehört, aber definitiv seine Daseinsberechtigung hat, immer große Stimmung auch in dem Baseballstadion, was es da gibt. Vielleicht der letzte große Preis von Mexiko für den Lokalmatadoren Sergio Perez, vielleicht aber auch nicht, also muss nicht sein, dass er dann seine Karriere auch tatsächlich beendet, aber vielleicht beendet Red Bull ja auch für ihn. Sicher ist da nichts. Klar ist für uns aus deutscher Sicht, dass die Uhrzeiten wieder unchristlich sind. Ja? Also zumindest was die angeht, die jetzt nicht rund um die Formel 1 arbeiten müssen. Das erste freie Training am Freitag um 20.30 Uhr, das zweite freie Training um Mitternacht, dann das dritte freie Training um 19.30 Uhr am Samstag, das Qualifying um 23 Uhr und das Rennen am Sonntag dann ab 21 Uhr deutscher Zeit. Da ist auch die Watchparty wieder geschaltet von Formel1.de mit Dennis und mir. Da freuen wir uns schon drauf und wir freuen uns auch über die Tippspiele und generell das sprechen zu können, wo es noch Gewinner zu benennen gibt. Wir beide, Dennis, haben 2,5 Punkte gemacht am Wochenende. Damit bist du immer noch ein Punkt vorne, 45 zu 44.
Ui.
In unserem Tippspiel bei Kicktipp hat in Gruppe 1 Jedem 1 gewonnen mit 61 Punkten. Ich glaube, das ist Daniel Moreno. Dann aus Gruppe 2 Mackie, MS90 Melbourne und Roadrunner mit 58 Punkten. Und Crispy Jan aus Gruppe 3 mit 55 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. In der Gesamtwertung führt Margarete mit 876 Punkten aus Gruppe 1. Tiger Trojan Senior mit 864 Punkten aus Gruppe 2 ist Zweiter. Und Prince 2512 mit 861 Punkten aus Gruppe 3 aus Gruppe 1 ist Dritter. Dann gucken wir auf F1 Fantasy, da gratulieren wir Sabrina mit dem Team Allgäu, 398 Punkte zum Tagessieg. Und in der Gesamtwertung führt Noemi mit dem Team Turbo mit 4.704 Punkten, dahinter David mit Das Gun mit 4.427 Punkten und Janne mit seinem Team Racing Tigers 05 mit 4.285 Punkten. Macht weiter mit, stellt eure Teams auf, tippt das Ganze und dann geht es auch damit nächste Woche weiter mit den aktuellen Zwischenständen. Und wir tippen natürlich auch, Dennis, den großen Preis von Mexiko. Und ich fange heute einfach mal an. Ich sage, Max Verstappen gewinnt vor Charles Leclerc und Lando Norris. Die Pole Position holt sich auch Max Verstappen. Zehnter wird Franco Colapinto und letzter wird Guan Yu Zhou.
Verdammt, ich wollte eigentlich exakt dasselbe tippen.
Echt jetzt?
Ja, wirklich jetzt. Also ich hätte auch gesagt, Verstappen gewinnt vor Leclerc und Norris. Verstappen holt die Pole. Den 10. sage ich jetzt dann mal Liam Lawson. Und letzter, ja, tut mir leid, Guan Yu Zhou. Ja, da kann ich nichts anderes sagen.
Der hat echt die Sergeant-Rolle bekommen, ne?
Ja, ja.
Ja, chinesische Sergeant. Ja.
Ja, ja.
Aber wenigstens darf er die Saison zu Ende fahren. Muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das war Starting Grid für diese Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche Montag dann der Rückblick auf Mexiko, die kleine Vorschau auf Brasilien, denn wir sind mittendrin im Triple Header. Nächste Woche dann der große Preis von Mexiko, beziehungsweise diese Woche. Habt eine schöne Woche. Lieber Dennis, vielen Dank fürs Mitmachen.
Ja, sehr gerne, Kevin. Ich danke dir natürlich auch und wünsche auch von meiner Seite aus allen eine tolle Woche.
Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.